Weil es ist eine Wissenschaft, alles andere wäre auch Quatsch. Also wir reden ja eigentlich über ein Extraktionsverfahren wie aus der Chemie. Wir extrahieren aus einem Feststoff, Kaffee, in einer gewissen Partikelgröße lösliche Bestandteile raus. Und wenn man es richtig macht, kommt dabei am Ende ein geiles Getränk raus. Und wenn man es nicht richtig macht, schmeckt es halt irgendwie wässrig sauer oder sirupig, bitter, überextrahiert und aschenbecherig so. Und da irgendwo in der Mitte gibt es den richtigen Punkt der Extraktion und dafür gibt es dann halt Werkzeuge wie Siebträgermaschinen und Mühlen, die man dafür benutzen kann, um das zu machen. Eigentlich ist es komplette Wissenschaft, aber halt auch Genuss. Und das ist die Connection. Ja, ich hatte am Wochenende Messe. Ich habe immer noch so ein bisschen eine Messestimme.
Welche Messe war?
Swiss Coffee Festival war jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag in Zürich.
Wie sind die so drauf, die Schweizer?
Unterschiedlich, es ist wirklich crazy, du hast so einen Nord-Süd-Äquator, was Kaffee angeht, also umso weiter Norden du bist, umso fruchtiger, heller geröstet wird getrunken, umso weiter im Süden
wirklich?
Du bist. Ja. Und dann hast du aber noch den Zusatzeffekt, dass in der Schweiz eigentlich eine ganz coole Coffee-Community existiert. Das macht es bei uns immer schwierig, weil wir waren jetzt mit 4 Setups da, also 4 Maschinen, 4 Mühlen und du musst halt gucken, dass diejenigen, du hast in der Schweiz halt viele, die eigentlich sehr dunklen, klassischen Espresso, so schokoladig, nussig, viel Bitterstoffe lieben und für die musst du irgendwie die Setups da haben, weil wenn die keinen sauren Kaffee, fruchtigen Kaffee mögen und dann hast du den geilsten Pitch deines Lebens hingelegt und dann trinken sie einen Kaffee, der ihnen aber gar nicht schmeckt, connecten die es halt instant mit der Maschine, das heißt, das musst du schnell rausfinden und die Schweiz ist da sehr weit aufgetrennt. Also es gibt so ein paar Hyper-Nerds, die ohne Co-Fermentation und Maceratic Carbonation gar nicht mehr Kaffee trinken und dann hast du die Leute, die wirklich sagen, mein Espresso, der braucht so eine herbe schokoladige Note und das ist halt beides so krass da, deswegen anspruchsvolle Messe, irgendwie alle cool abzuholen, aber auch Bandbreite ohne Ende, was natürlich irgendwie ganz cool ist, dass das auf einer Messe so connected ist. In Kopenhagen zum Beispiel siehst du keine dunklen Kaffees, wenn du da bist. Das ist einfach alles fruity.
Und schon sind wir mittendrin, wer hätte das gedacht? Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, heute mit unserem Inside Talk von Vodafone Business. Der Inside Talk ist unser monatliches Format, bei dem wir ein bisschen mehr Zeit uns nehmen und eine spannende Story oder Branche wie in diesem Fall ganz tief zusammen kennenlernen wollen. Ja, und mein Gast heute ist spannend genug für mindestens eine Inside Talk Folge. Max Grimm. Er ist einer der beiden Gründer von Maro Coffee. In einem Satz, Max und Robin, wahrscheinlich deswegen auch Maro, haben mit 19 angefangen, teure Siebträgermaschinen auseinanderzubauen, um zu erkennen, wie man den weltbesten Espresso machen kann. Und heute, nur ein paar Jahre später, haben sie ihr eigenes Gerät, das Maro Model One. Siebträger aus Deutschland. Und was ich so gesehen habe, sind die Leute wirklich schwer beeindruckt von der Qualität des Kaffees. Von Max möchte ich herausfinden, wie man quasi mittellos ein Hardware-Startup gründet, ob sie inzwischen doch Investoren haben, wie der Markt funktioniert und hoffentlich auch, welche Tränen Robin und er die letzten Jahre so geweint haben, sowohl als vor Freude als auch vor Gram. Ja, Maro Coffee ist eine einmalige Gründerstory in einem absoluten Top-Shelf-Produkt und ja, zwei sehr junge Unternehmer. Freut euch darauf, mehr zu erfahren. Und ja, jetzt herzlich willkommen. Max Grimm, toll, dass du bei uns bist.
Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich hatte gefragt, wo kommst du gerade her? Und hast gesagt, ich war in der Schweiz, da haben wir hier den Kaffeemarkt. Und übrigens, wusstest du, Christoph, im Norden trinken die Leute fruchtigeren Kaffee, im Süden eher weniger. Das ist ja verrückt. Ich dachte, wenn ich in den Laden gehe und sage, einen Kaffee bitte, dann kriege ich einfach nur einen Kaffee, aber...
Er kommt stark auf den Laden an, ja, in den du reingehst. Ich würde sagen, wird auch immer stärker. Also die Präsenz von Specialty-Cafés so in der Stadt fällt, glaube ich, vielen Leuten auf, dass das immer, immer mehr wird. Dort ist dann der Kaffee auch tendenziell ein bisschen fruchtiger meistens, ein bisschen heller geröstet und die traditionelle Commodity-Grade-Kaffee-Geschichte, also Kaffee, der möglichst günstig, möglichst viel sein soll, die nimmt schon, also man kann, glaube ich, in dem globalen Markt nicht wirklich sagen, sie nimmt dann Bedeutung ab, aber man kann sagen, Specialty nimmt immer mehr Bedeutung zu, also Wertschätzung für Wertschöpfung, woher kommt das Produkt, was macht es aus und dann genießen, was da eigentlich drin steckt. Und das ist irgendwie so ein bisschen einsortiert auf der Nord-Süd-Skala, aber auch selbst im Specialty-Segment findet man im Süden dunkler geröstete Kaffees, als man sie jetzt im Norden findet. Eigentlich mega spannend.
Wie wird Kaffee fruchtig? Wird da irgendwie noch eine Banane untergemixt oder ein Apfel? Oder also
vor 5 Jahren hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Mittlerweile haben wir sowas wie Co-Fermentation tatsächlich, wo dann auch über Seitfrüchte bei der Fermentation von Kaffee, also bei der Aufarbeitung nach dem Ernten, tatsächlich Geschmack mit eingebracht wird. Aber Kaffee ist an und für sich ein Getränk oder eine Bohne, die schon auch Säuren enthält. Und wir haben in der Kaffeekultur einfach so ein bisschen uns in den letzten Jahren, haben sich viele darauf festgelegt, dass Säure im Kaffee nicht cool ist. Aber ähnlich wie beim Wein steckt eigentlich in der Säure, und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Säuren im Kaffee, viel Qualität, viel Timbre, woher kommt der Kaffee, was steht da für eine Pflanze daneben, was für Obertöne hat man und das versteckt sich viel in Säure und das promotet man auch im Specialty ein bisschen mehr, als es sonst so der Fall war.
Leute denken jetzt, du bist Kaffee-Sommelier, aber eigentlich bist du ja Hardware-Unternehmer, beziehungsweise nimm uns nochmal irgendwie kurz zurück. Irgendwann warst du mal 19, jetzt bist du, glaube ich, 24 oder so.
Mhm.
Ja, 24. Irgendwann warst du 19, warst mit Robin im Internat.
Nee, der Robin war nicht in dem Internat. Ah, okay. Robin und ich kennen uns schon noch viel länger. Mhm. Und ich habe, also theoretisch haben sich unsere Wege getrennt, als ich 14 war. Wir waren früher zusammen im Gymnasium, mhm. waren schon seit der 5. Klasse zusammen da. Aber in der 6. Klasse wurden wir in einem Geo-Vortrag gemeinsam zugeordnet.
Welches Thema?
Das kann ich dir nicht mehr sagen so richtig, aber was ich dir sagen kann, ist irgendwie hatten wir da gemerkt, wir hatten uns vorher nicht so richtig viel Kontakt und da haben wir gemerkt, wir ticken irgendwie ähnlich. Sprich, wir hatten den Vortrag zugeordnet bekommen, dann hieß es irgendwie, gut, wir treffen uns an dem Wochenende, dann haben wir uns 3 Wochenenden lang getroffen, weil wir eigentlich die ganze Zeit nur gebastelt und gezockt haben. Und am 4. Wochenende haben wir die Ansprüche auf 150% hochgeschoben, was diesen Vortrag anging und haben... sag ich mal, bei soliden 135 abgeliefert und dann wussten wir, okay, das funktioniert irgendwie mit uns beiden. Wir haben sehr viel Spaß auf dem Weg und am Ende haut das Ergebnis auch noch hin. Und danach haben wir einfach immer gebastelt, gezockt. Wir hatten auch eine kurze YouTuber-Karriere, wirklich sehr kurz.
Ja,
ja, also Karriere kann man nicht sagen.
Wir haben,
das Video, was am besten lief, war, wie man so eine Semi-Backdoor in Windows 7 nutzt, um das Kennwort von einem Admin zurückzusetzen. Also es war sehr kompliziert für den Zweck, aber mein Vater hatte mir damals eine Sperre auf meinen Rechner gepackt, mit der ich nur einen begrenzten Zeitraum Zugriff hatte. Das hat mir nicht so gut gepasst und dann haben wir da ein Video draus gemacht.
Was habt ihr damals gezockt? War das Fortnite?
Nee, das war, ich glaube, was viel lief, war Assassin's Creed damals. Hm. Ich glaube, Teile GTA, aber wir waren wirklich auch, also zocken hieß bei uns so ziemlich alles, auch nachts auf die Idee kommen, dass für ein Rennspiel ein Tisch ganz cool wäre, um ein Lenkrad drauf zu stellen, dann war halt aus Zocken kurz Bauen geworden, wir sind viel rumgelaufen, spaziert, was man halt so macht, wenn man nichts zu tun hat außerhalb der Schule und haben so philosophiert, was man so Cooles bauen könnte. Eigentlich haben wir immer irgendwas gebastelt, hatten immer irgendein Projekt, wir waren mal zelten und haben dann ein Textabenteuer programmiert im Zelt sitzend, weil wir einen Laptop dabei hatten. Das war so der Vibe mit Robin und mir.
Was für eine geile Geschichte eigentlich für so ein Bootcamp, beziehungsweise was für eine lustige Kennenlern-Story, beziehungsweise was für ein toller Ausbildungsmoment, dass Gründer überhaupt erstmal sich kennenlernen, bevor sie irgendwie gründen. Also, dass man nicht irgendwie sagt, lassen wir zusammen gründen, nach 2 Jahren merkt man, man tickt total anders.
Ja, später haben wir dann gemerkt, es ist noch viel verrückter, weil unsere Mütter gemeinsam einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Wir haben dann später noch ein Bild gefunden, wo wir ein Jahr nach Geburt beide da zusammen beim Rumkraulen fotografiert wurden, weil sie dich dann nochmal getroffen haben. Also irgendwie ist diese Story sehr, sehr verstrickt schon.
Aber ihr seid nicht verwandt?
Nee, wir sind nicht verwandt.
Okay. Das habt ihr geprüft?
Tatsächlich nicht, du bringst dich hier auf Ideen.
Ja. Hast du mal was zum Vortun. Okay, genau. Aber irgendwann seid ihr dann, bist du dann oder... Wer von euch beiden
ist? Ich bin aufs Internat gegangen mit 14 und Internat heißt halt auch Zimmer teilen und ich hatte in der, ich glaube, 11. Klasse, also mit 19, einen Zimmernachbarn, der war Schlagwerker, es war ein Musikinternat.
Ist man in der 11. Klasse 19 oder eigentlich 17?
Eigentlich ist man in der 11. Klasse 17, aber wir hatten 13 Jahre und davor war die 11S und ich war immer ein bisschen älter in der Schule. Okay. Also irgendwie sowas in der Richtung. Genau, und der hat sehr viel Filterkaffee getrunken und hat sich irgendwann eine Handmühle gekauft. Ich war nicht so diszipliniert, was Aufstehen anging, er schon. Sprich, ich wurde jeden Morgen um 6.30 Uhr mit dem lieblichen Geräusch einer Handmühle geweckt und irgendwann, habe gar keinen Kaffee getrunken zu der Zeit, ich war eher so Team Mate. Irgendwann habe ich ihn gefragt, was das jetzt eigentlich für eine geniale Idee war, sehr viel Geld für eine Mühle auszugeben, die ihr dann im Alltag mehr Arbeit macht. Und dann hat er diesen dezent lebensverändernden Satz zu mir gesagt, ich kann jetzt meinen Mahlgrad einstellen und damit meine Extraktion beeinflussen. So, ich habe ihn übel ausgelacht danach, weil ich es gar nicht verstanden habe, als nicht Kaffeetrinker und erst recht nicht in der Nerdbubble drin. Aber der Satz hat viel bewegt und als ich dann eine Woche später hätte irgendwie lernen sollen für eine Prüfung, dachte ich mir, ich google mal, was er so erzählt hat. Und das war der Moment, da hat sich das Rabbit Hole geöffnet und ich bin ganz, ganz, ganz weit reingefallen. Dann habe ich halt festgestellt, hey, das macht Sinn, was er erzählt. Irgendwie ist da so ein Thema im Kaffee drin, was irgendwie so eine Verbindung aus Wissenschaft und Genuss ist, was ich sehr, sehr spannend finde. So allgemein diese beiden Felder und dann eine Verbindung aus beiden finde ich sehr, sehr spannend. Hat mich damals schon richtig, richtig aufgebracht. Und dann habe ich. Ja, wirklich. Ich finde es toll, wenn die beiden Felder sich überkreuzen. Auch so Bier brauen, Sauerteigbrot backen. Also wirklich, wo alle Sachen, die irgendwie ein Genussmittel sind und du kannst aber eine Wissenschaft draus machen, ist genau mein Ding. Stehe ich richtig drauf.
Auch Kakaobohne?
Kakao habe ich noch nicht den Kontakt zu gefunden. Ich hatte auch so eine, also so.
Von der Nutzerseite her bin ich da schon sehr tief drin, aber von der wissenschaftlichen Seite nicht.
Ja, es gibt ja überall noch offene Felder, was das angeht. Da freue ich mich auch drauf. Es wird immer noch viele, viele Sachen geben in der Zukunft, die man sich da angucken kann.
Du hattest dann aber wenig Geld, konntest dir also nicht sofort, also hast wahrscheinlich ziemlich schnell gemerkt, dass du mit so einer 60-Euro-Kaffeemaschine nicht zufrieden wirst.
Ja, genau.
Auch der 400-Euro-Kaffeemaschine.
Ich war ja erstmal so, du kannst ja auch verschiedene Arten Kaffee zubereiten, aber dann habe ich halt gesehen, oh krass, diese Siebträgermaschinen, und da kannte ich zum Thema Siebträgermaschinen, kannte ich nur diese Bewegung aus dem Kaffee, ja, die man so sieht, also diese Siebträger eingespannt wird. Kein Plan, was da sonst so geht. Und dann habe ich aber gesehen, die gibt es für zu Hause. Und das fand ich spannend. Da war ich auf der Coffee Circle-Webseite, die kennt man ja auch im Startup-Bereich vielleicht so ein bisschen, und habe dann durch die Produkte gescrollt und sah halt, okay, unter der Kategorie Siebträger gibt es halt tausende Produkte, mhm, von 200 Euro bis 12.000 Euro in derselben Kategorie, alles für zu Hause. Und wenn man sich so diese typischen E-Commerce-Beschreibungen ansieht, dann waren die Fakten, die da standen, eigentlich überall gleich. Und dann war halt die große Frage, was ist jetzt hier der Unterschied? Und wenn ich Bock habe auf Siebträger, womit sollte ich, könnte ich starten, eben in dem Moment keine Kohle zu haben? Dann habe ich mir viel angeguckt, habe mich für ein günstiges Einsteigermodell entschieden.
Was hast du ausgegeben?
Gebraucht 380 Euro, glaube ich, ach, mit eigenem Zahlplan an mein Sparkonto zurück. Also ja, ich habe mir dann Geld von mir selbst geliehen und habe mir selbst einen Kredit gegeben dafür, tatsächlich irgendwie sogar mit so 3% Zinsen oder sowas, weil ich dann wollte, dass ich am Ende da sauberer dastehe auf dem Sparkonto, als ich reingegangen bin. Ich musste mir das schon sehr genau überlegen, ob ich das will.
Was hast du, also ich kenne wenig Leute, die mit 19 sagen, ich gebe mir selber 3% Zinsen bei einem Kredit an mich selbst. Aus was vom Elternhaus kommst du? Sind die irgendwie bei der Steuerfahndung oder so?
Nee, gar nicht. Die Geschäfte unter Dritten waren dabei nicht das Entscheidende, ja, sondern irgendwie, dass ich wusste, dass ich irgendwie Siebträgermaschine hätte auch ein Ding sein können, was ich 2 Wochen cool finde und danach nicht. Ja. Und ich wollte es unbedingt, und gleichzeitig wollte ich irgendwie, dass der Deal mit mir selbst okay ist. Ja, okay. Das heißt, 15 Euro abbezahlen jeden Monat ist irgendwie sehr lange. Ich kann es ja gar nicht mehr ausrechnen. Ich glaube, ich habe 2,5, 3 Jahre daran rumbezahlt. Ja. Hab dann Dauerauftrag eingerichtet und fand halt die Idee da cool, dass ich dann sage, okay, am Ende habe ich ein bisschen mehr Kohle auf dem Sparkonto als weniger, weil ich anfange, es dumm auszugeben. Dann habe ich mir die Einsteigermaschine gekauft. Da wurde schon auch gesagt, so hey, die Partikelverteilung der Mühle ist nicht so gut oder die Temperaturkonstanz ist nicht so wirklich optimal. Und da dachte ich halt, hey, das klingt wie bei so ungefähr jedem Hobby nach diesen oberen 2%, hm, die vielleicht die meisten Leute gar nicht checken, gar nicht brauchen. So, das ist wie zum Filmen von einem Urlaubsvideo sich so eine Red-Kamera zu kaufen. Ja. Also weißt du, so ungefähr, hm, dieses Verhältnis, so kam mir das
so
vor.
Das sind so Kameras, die irgendwie 15.000 Euro mehr und
richtig, kaufen. Richtig, und da hast du auch nichts. Hm. Also das ist dann wirklich einfach nur so ein Block, und da brauchst du dann noch Zubehör und so. Also so dieses Level, dachte ich. Ja, und dann hatte ich meine Maschine, Gebrauch gekauft, super viel Wissen konsumiert und dann angefangen zu Hause zu versuchen, dieses Wissen anzuwenden. Ja, und das Resultat war halt irgendwie, es hat sehr lange gar nicht geschmeckt. Ich habe, Espresso ist ja recht kompliziert. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal in dieses Feld so ein bisschen reingeschmissen hast.
Nee, weiß ich
hast.
Nicht. Und sozusagen, ich sitze auch immer noch so ein bisschen, ich trinke zum Beispiel auch keinen Wein. Also wirklich nie, weil ich keinen Alkohol trinke. Irgendwann habe ich mal gelesen, aber da habe ich jetzt nicht aktuell im Kopf die Zahl, wenn man irgendwie dann doch so eine Blindverkostung macht, dann können doch die wenigsten den 2,50 Euro Wein von dem 24 Euro Wein unterscheiden. Mhm. Nicht keiner, aber doch weniger, als man denkt. Und jetzt überlege ich sozusagen, ist das beim Kaffee vielleicht auch so, oder kann man schon, ist das wirklich was, wenn ich dir jetzt irgendwie den billigsten und den teuersten hinstelle, dass du in 9 von 10 Fällen das richtig zuweisen könntest? Also ich finde das...
Ich glaube tatsächlich ja. Ich kenne das bei Wein auch, diese Erzählung. Bei Kaffee würde ich sagen, auch aus dem, was wir so mit Kunden im Alltag erleben, safe nicht. Da wird Unterschied schon sehr gemerkt. Gerade, also da reden wir gar nicht über Zubereitungsmethode und ob das jetzt eine 1.000 Euro Siebträgermaschine ist oder eine 5.000 Euro Siebträgermaschine. Egal, was du machst, wenn du einen guten Kaffee, also gut eingekauft, gut angebaut, gut verarbeitet, gut geröstet, in der richtigen Stufe gemahlen, wenn du den in den Kaffee reinschmeißt und selbst du machst einen türkischen Aufguss quasi, du schmeckst diesen Unterschied, weil halt eben beim Kaffee dieser Ursprung sehr, 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 sehr wichtig ist. Und einen guten Kaffee herzustellen ist halt deutlich aufwendiger, als einen Commodity-Kaffee maschinell abzuernten, irgendwo schnell durchzuprocessen und dann in Tüten zu verpacken, weltweit zu shippen. Da ist tatsächlich voll der große Unterschied. Also rein bei dem, was du reinnimmst für deine Extraktion, machst du schon einfach einen riesen, riesen Unterschied.
Was sind die größten Regler beim Geschmack? Also du hattest ja eben mich gefragt, ob ich mich auskenne. Ich habe gesagt, nein. Mhm. Wie würdest du uns die größten Impact-Faktoren erklären für den Geschmack?
Ich glaube, das macht es einfacher, wenn wir uns jetzt sagen, wir fokussieren uns jetzt nur auf eine Siebträger-Espresso-Zubereitung, weil sonst wird es sehr, sehr breit, dieses Feld. Da brauchen wir die Stunde Podcast allein einfach nur für die Einführung.
Noch
aber
weiter. Wir können ja 3 Folgen machen, Versuch einer Einführung.
Und dann also geht's uns. Bei der Siebträgermaschine kommt es im Endeffekt einerseits darauf an, was für eine Bohne, das hatten wir gerade schon. Also der Grundrohstoff ist unfassbar wichtig, weil nur aus einer guten Bohne kann ich guten Espresso machen oder Kaffee oder was auch immer. Dann, was für eine Mühle habe ich? Partikelverteilung. Das Thema, was ich eben kurz angeschnitten habe, ist nämlich doch gar nicht so unwichtig.
Aus welchen Ländern kommen die Bohnen?
Boah, super unterschiedlich und dank des Klimawandels auch immer mehr Bewegung drin.
Schön.
Ja, toll. Also es gibt sehr, sehr zuverlässige Kaffeelieferanten, Länder wie Brasilien, die richtig Probleme haben. Dadurch ist ja auch der Kaffeepreis, der Aktienpreis für Kaffee, also für diesen Commodity-Grade-Kaffee, teilweise jetzt 400% über normal gewesen dieses Jahr. Das verändert gerade richtig viel. Auf der anderen Seite...
Aber laut Studien nicht durch den Klimawandel.
Doch.
Nee, nee. Also angeblich ist das Unsinn, sondern das sind selbstverursachte Anbauprobleme. Und der Klimawandel hat anscheinend auf den Kaffeepreis... kein Impact.
Ach wirklich, ja.
Also habe ich gelesen.
Okay.
Und ich bin jemand, der nimmt sozusagen die Überschrift und erzählt die weiter.
Okay, das ist gut. Also wir reden so mit den Importeuren und Röstern aus diesen kleineren Batches die kämpfen alle mit dem gleichen Problem. Klar ist es dann so, wenn du jetzt in Brasilien auf Masse gehst, dass du Erosion selber auch förderst, ohne dass jetzt die Sonne oder das Bodenverhältnis darunter leidet, also wie bei Landwirtschaft halt auch, wenn du damit nicht gut umgehst, weil die Masse produziert werden muss, weil das Gut zu günstig geworden ist, dann passieren da halt natürlich so Seitenfaktoren, die...
Ja.
Mit Konsum hat es auf jeden Fall zu tun.
Aber es gibt auf jeden Fall viele Länder, in denen man Kaffee kaufen kann.
Ja, und auch also importieren. Es ist ja meistens so, dass Kaffee von deutschen Firmen gerade hier aus Hamburg importiert wird und dann in Deutschland oder im Zielland dann geröstet wird und von der Rösterei dann an den Kunden vertrieben wird am Ende des Tages. Es gibt unfassbar viele kaffeeproduzierende Länder mit ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Also es ist wirklich so, dass du das relativ schnell checkst und schmeckst, woher könnte der Kaffee jetzt gerade kommen. Das ist wirklich crazy. Also gerade so Äthiopien, ein Kaffee, mit dem man gerne Leute in Specialty einführt, weil er sehr teig, sehr beerig, sehr süß ist und was ganz anderes ist als die deutsche Vorstellung vom Kaffee, aber gleichzeitig irgendwie so lieblich genug, um Leute darum trotzdem geschmacklich zu überzeugen. Das ist ganz cool. Äthiopier schmecken relativ schnell die Leute raus aus Kaffees, ob der da herkommt. Naja, und auf jeden Fall... du hast ja gefragt, was sind die Qualitätsfaktoren? Die Bohne, dann wie mahlst du deine Bohne? Weil Extraktion heißt im Endeffekt, wir gucken uns jedes Korn einzeln an. Oberflächengröße, Extraktionsdauer, Temperatur, Druck, Turbulenzen entscheiden darüber, wie viel Bestandteil ziehst du aus diesem Partikel raus. Sprich,
guckt ihr euch in der Maschine? Nein.
Wir gucken uns das mal gut an. Okay. Also wenn wir uns jetzt drei Mühlen hinstellen, eine sehr, sehr, also diese Schlagmühlen von Oma kennst du vielleicht, so die mit der, wo so ein Messer drin rumfährt. Wenn
ja,
man
das
die
hatte
anmacht.
Meine Oma tatsächlich,
genau.
Mit so einem grauen Knopf an der Seite.
Richtig, richtig. Die Dinge, das sind zum Beispiel das schlimmste Beispiel für Partikelverteilung, weil wenn du das auf den Tisch kippst, hast du ein paar sehr, sehr, sehr feine und ein paar sehr, sehr, sehr grobe Partikel.
Ja, richtig.
Daraus machst du einen... weirdes Getränk, aber keinen geilen Espresso, einfach weil die groben Partikel sehr viel langsamer extrahieren. Also da brauchst du viel mehr Zeit, um aus dem was rauszupressen, als aus den kleinen Partikeln. Am Ende hast du so eine unbalancierte Mischung aus sehr, sehr sauer und sehr, sehr, sehr bitter. Das heißt, die Partikelverteilung ist wichtig. Du möchtest möglichst viele gleich große Partikel haben. Und dann gehen wir quasi in die Maschine. Und da kommt es dann darauf an, wenn du den Puck ordentlich vorbereitet hast, sprich verteilt, gemahlen, getemmt und so, dann hast du solche Sachen wie Temperaturkonstanz. Machst du in einem Espresso-Shot, wenn du dir jetzt die Temperaturkurve von diesem Espresso-Shot anguckst, eine absolute Alpenlandschaft da draus. Das heißt, du startest bei 91 Grad rein, gehst auf 96 Grad hoch, dann geht die Temperatur wieder runter.
Während eines
Bezuges. Das passiert mit den traditionellen Maschinen quasi die ganze Zeit und umso kleiner sie sind und umso heimtauglicher sie sind, umso schlimmer wird das. Ja. Das bedeutet, du extrahierst einfach inkonsistent in einem Bezug. Und das Schlimme ist dann, wenn sie dieses Verhalten von Bezug zu Bezug ändern, weil sie nicht darauf ausgelegt sind, geile glatte Temperaturen zu deliveren, dann hast du den Effekt, dass du einen Kaffee einstellst mit Mahlgrad, Rezept und da können wir auch später nochmal ein bisschen genauer rein, was ist jetzt Rezept, wenn ich sage Rezept im Thema Espresso. Wenn du dann einmal alles eingestellt hast und der schmeckt ja einmal und deine Maschine macht das dann jedes Mal ein bisschen unterschiedlich und da reicht es, ob das jetzt ein Grad mehr oder ein Grad weniger bei der nächsten Extraktion ist im Durchschnitt, dann schmeckt dein Kaffee jedes Mal anders und das ist wirklich äußerst frustrierend, wenn man sich so viel Arbeit damit macht, den Kaffee erstmal richtig einzustellen und so einen hohen Anspruch an das Ergebnis hat. Und das ist im Endeffekt genau das Problem, was ich dann auch mit meiner ersten Maschine so identifiziert habe. Ich kann eine Waage benutzen, um mein Rezept zu kontrollieren. Ich mache 18 Gramm rein, 18,0 Gramm. Dann tempe ich sauber, dann spanne ich das ein, dann stelle ich eine Waage unter die Tasse und achte darauf, dass ich 36, 38, 40 Gramm raus extrahiere, weil ich dann ein Brühverhältnis von 1 zu 2 oder 1 zu 2,5 habe. Ich weiß, was meine Temperatur ist oder ich hoffe es zu wissen. Und am Ende des Tages soll da in der Tasse ein geniales Ergebnis stehen. Ja. Und die Maschine macht es einfach nicht, weil sie jedes Mal ein bisschen was anders macht, weil sie sich selbst nicht kontrolliert. Es ist wie so eine Art Blackbox. Und das, was am Ende entscheidet, bist dann du und die Hoffnung. Und das ist ein Zustand, der ist nicht so befriedigend.
Nicht akzeptabel für
dich. Ja, nee, wenn du jetzt einigermaßen technisch affin bist und teure, richtig gute Bohnen da reinschmeißt und dann hast du Gäste und dann hast du das eigentlich alles perfekt eingestellt und dann schämst du dich, weil du 6 Espressi machst und alle schmecken anders und keiner so richtig cool, dann ist das ja nicht das. Das war so mein Gefühl die ganze Zeit am Anfang. Wie kann es denn sein, dass dieser Zustand akzeptiert wird, diese Riesenmenge an Flaws auch so aus UX-Perspektive? Also wenn wir das jetzt angucken, als wäre es eine Website und wir würden uns User Experience evaluieren von diesem Produkt oder der Produktkategorie Siebträgermaschine, dann habe ich da sehr, sehr viel gesehen, was irgendwie besser sein müsste. einfach nur aus meiner ersten Erfahrung, weil ich frustriert war. Ich habe ein halbes Jahr lang frustriert Kaffee gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich investiert in ein Hobby, in einen neuen Lebensabschnitt, vielleicht auch so ein bisschen in eine neue Identität von mir selbst, was auch immer.
Ah, okay.
Und am Ende wirst du nicht glücklich damit. Und das liegt einfach daran, dass die Maschine nicht zuverlässig ist oder dass du nicht genug einstellen kannst oder dass du auch nicht genug abgeholt wirst. Und das war dann einfach so ein Thema, was ich gesehen habe und das hat mich genervt. Und dann habe ich natürlich auch angefangen so zu googeln, war unterwegs in Facebook-Gruppen, war unterwegs in Foren und ich habe gesehen, einfach alle haben das gleiche Thema. Wenn sie sich eine Maschine anschaffen wollen, ist die große Frage, welchen Kompromiss kaufe ich mir am ehesten? Dann siehst du, dass irgendwie jeden Tag 80 Maschinen so auf dem Sekundärmarkt hin und her geschoben würden, weil die Leute dann
in der
Zeit erst. Ja,
ungefähr 80 bis 100 Siebträgermaschinen am Tag im Gebrauchtmarkt.
Das war jetzt eher so eine gefühlte, mal reingeworfene Zahl. Ja, okay. Aber allein in einer Gruppe hast du am Tag 5 Gesuche, 8 Angebote, dann eBay Kleinanzeigen, wenn du das beobachtest, was ich eine Zeit lang sehr viel gemacht habe. Da geht schon richtig, richtig viel ab. Und das ist der Hauptgrund ist eigentlich, dass Leute Entscheidungen bereuen, die sie getroffen haben oder merken, dass sie für das, was sie selber wollen, eigentlich eine andere Maschine bräuchten. Ich fand das alles nicht so sinnvoll. Und überall waren die gleichen Fragen, überall waren die gleichen Probleme. Und dann habe ich mich natürlich darüber gefragt, wie lösen jetzt andere Marken diese Probleme? Und so richtig habe ich die coole Lösung nicht gefunden, weil die Lösung, die da war, war halt einfach direkt noch größere Boiler zum Beispiel zu verbauen. Die basieren ja darauf, dass du in die klassischen Siebträgermaschinen haben große Wasserboiler und die heizt du auf. Deswegen hast du auch teilweise so eine, die normale Siebträgermaschine heizt du zwischen 20 und 45 Minuten auf, bevor du sie benutzen kannst.
Und bei euch nur 3 Minuten?
Bei uns 3 Minuten,
unfassbar.
Genau.
Unfassbar.
Ja.
Ah, stimmt. Ein Freund von mir, der sowas haben, der macht morgens nach dem Aufstehen, macht da schon mal per Handy dann irgendwie unten die Steckdose an.
Ja.
Und bei dir könnte er tatsächlich irgendwie einfach.
Also ich laufe bei mir zu Hause morgens mit einem halb geöffneten Auge im Delirium einfach aus dem Schlafzimmer raus, drücke einen Schalter und kann 3 Minuten später mein Getränk zubereiten und bin ready. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und auf dem Weg verbrauchen wir auch deutlich mehr Energie, weil diese traditionellen Maschinen funktionieren wirklich nach dem Prinzip.
Alles wird warm.
Alles wird warm, riesengroß. 2-3 Liter Wasser werden heiß gemacht. Und wenn du einen Espresso trinken willst, dann ist da halt 80 Milliliter mit Spülen und allem verbraucht am Ende des Tages. Die Energieeffizienz davon müssen wir jetzt nicht so richtig drüber reden. Und da waren halt super viele Punkte, die mich genervt haben. Und ich wollte weiter. Ich wollte irgendwas, was mich glücklich macht. Irgendwas, was halt irgendwie verlässlicher ist. Und habe ich die Sage an meinen damaligen Zimmernachbarn verkauft. Auch so ein bisschen gewinnbringend. So, ich habe noch einen Temper beigelegt oder sowas. Und habe dann von dem Geld, was dann da war, habe ich mir eine defekte klassischere gekauft, weil die Maschine, die ich da habe, war so Appliance-Level so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich vielleicht in diese richtig klassischen Blechboliden reingucken, das dann auch einen riesen Boiler hatte und so weiter. Ja. Der war aber defekt, natürlich. Ja. Wenn ich ein Bastelprojekt hatte, habe ich Robin angerufen und da ging das ganze Ding los. Robin hat auch keinen Kaffee getrunken zu der Zeit.
Wer von euch beiden hat denn irgendwie Ingenieursahnung?
Also Zertifikate fehlen uns beiden, um das mal so zu sagen. Also das ist wirklich einfach nur langfristig sehr lang viel gebastelt. Ich habe mit meinem
Vater. Aber ich habe so Fotos gesehen, wo ihr dann irgendwie so mit 40 Kabeln, die in die Maschine reingeht und so weiter.
Ja, das haben wir einfach gebastelt. Das ist einfach so das gewesen, was wir halt in der Freizeit gemacht haben.
Wo holt man sich das Know-how her? Im Internet?
Ja, also halt langes Interesse. Dadurch checkt man mit der Zeit halt auch Zusammenhänge und so ein bisschen diese Metaebene, wie funktioniert Technik vielleicht so. Und dann halt ansonsten genau Learning by Doing. Das Internet ist halt ein krasses Geschenk, wenn es darum geht. Ich bin ganz froh, dass es damals noch nicht so diese KI-Zeit war, weil natürlich hätte man jetzt noch mehr Informationen vielleicht schneller bekommen, aber ich bin ganz froh, dass wir haben wirklich viel gelernt noch, weil wir die Umsetzung selber checken mussten. So ging das dann halt ran. Wir haben dann die Maschine reparieren wollen und beim Reparieren direkt gesehen, ich kann dir nachher auch noch Fotos zeigen, so, ja, wenn das die Steuerung ist, wenn das ist, wie es funktionieren soll, über 4 Ecken eine Temperatur zu steuern, weil du den Druck steuerst von einem Boiler, in dem ein Wärmetauscher läuft, bei dem ja aber theoretisch bei unterschiedlichem Durchfluss und unterschiedlichem Druck auch ein unterschiedlicher Wärmeübergang stattfindet. Es ist wieder einfach so über zu viele Ecken gemacht. Und dann kam bei dem Reparieren die Idee, was würde denn jetzt passieren, wenn wir hier statt diesen mechanischen Schaltern einfach mal selber Sensoren an ein paar Stellen ranknallen würden und einfach mal gucken, was passiert eigentlich im Inneren der Maschine. Dann haben wir ein paar Teile bestellt, haben ein bisschen improvisiert, wie könnte man das machen. Ein Arduino bespielt, einen eigenen Auslesecode quasi, das war so Schritt 1. Und haben uns erstmal angeguckt, wie regelt sich selbst denn diese Maschine und was macht sie. Und da haben wir gesehen, was wir vermutet haben, und zwar wilden Kram. Und dann haben wir überlegt, okay, könnten wir jetzt selber quasi mit den Informationen, die wir über die Sensoren sammeln.
Ihr konntet Arduino, so eine Art Minicomputer, Bastelcomputer mit so einem Controller drauf, da kannst du Code drauf spielen und dann zum Beispiel Sensoren oder sowas anschließen. Und
du kannst halt eigentlich alles mit den Dingern machen. Das ist eine super coole Low-Level-Basis, um irgendwie was umzusetzen, was du gerade basteln willst, weil es eine vernünftige
30, 40 ID. Euro oder weniger wahrscheinlich.
Ne? Weniger, also auch so Alibaba-mäßig sehr, sehr viel weniger nochmal. AliExpress heißt das, ja, genau. Also da kommt man gut ran, auch damals schon. Man kann viel machen, man ist eigentlich sehr frei. Und dann haben wir halt erstmal geguckt, okay, was macht die Maschine von sich aus? Und der nächste Gedanke war natürlich, wenn wir jetzt die Sensordaten haben, was bräuchte es jetzt noch an Elektronikkomponenten, an Hardware und an Software, damit wir die Ansteuerung von den Elementen selber machen können? Und das war dann wirklich einfach, das war nicht ausgerichtet auf, wir wollen eine Firma
gründen. Zu dem Zeitpunkt habt ihr noch nicht gesagt, wenn wir das haben, dann können wir endlich anfangen zu verkaufen.
Ich wollte einfach eine Espressomaschine haben, die funktioniert. Das war wirklich die einzige Motivation am Anfang.
Wie viele Stunden hast du in das Thema gedammt, bevor du sagst, ich gründe?
Ja, es war ja gar nicht das Ziel. Eben. Also es war ja wirklich, also wir haben, das fühlte sich auch nicht nach Dumpen an. Also ich habe ja eigentlich, theoretisch hätte ich gerade mein Abi machen sollen. Habe ich auch gemacht, lief auch alles tutti schön. So. Aber ich habe im Internat teilweise wirklich 5-6 Stunden jeden Tag einfach im Park gehockt. Kann man auch schlechter machen. Und mit Robin telefoniert, weil der war in Erfurt oder in Ilmenau damals. Ich war in Weimar und dann haben wir einfach Thesen aufgestellt, Sachen aufgescribbelt, thermodynamische Konzepte raufgeschrieben und überlegt, wie könnte man gewisse Sachen lösen? Wie könnte man unseren Code verbessern? Wie steuert man eine Espressomaschine an? Wie kann man einen Regler so gestalten, dass er einen Boiler schneller aufheizt, dann nicht überschwingt, dann aber zum Beispiel eine Temperatur mega geil hält? Und das waren so ganz viele Fragen, die wir am Telefon und dann halt live am Wochenende, wenn wir uns sehen konnten, mal gelöst haben.
Habt ihr in der Zeit euch überlegt oder hast du in der Zeit schon Menschen kennengelernt, die ähnlich hyper tief abtauchen in ein Thema wie ihr? Oder habt ihr schon gemerkt?
Ja, aber ganz anders, weil ich war ja nur unter Musikern. Die sind auch sehr dedicated für das, was sie tun. Also das ist schon irgendwie da. Und ich habe mich irgendwie auch in der 11. Klasse von dem Gedanken verabschiedet, mein damaliges Hauptfachinstrument Akkordeon wirklich aufs Vollzeitstudium weiterzuziehen und daraus irgendwie meine Lebensrealität zu machen.
Akkordeon spielen?
Ja, genau. Also ich habe das ja quasi schon so angefangen zu studieren während der Schulzeit. Weil
wie viele
das war
Menschen
gibt es
in Deutschland, die mit Akkordeon spielen Geld verdienen? Außer denen, die ich auf der Straße sehe?
Tatsächlich ein paar. Also das ist ja klassische. Es gibt das ja im klassischen Bereich zeitgenössisch, Jazz und Neuinterpretationen von alten Kram, also richtig so Barock-Orgelstücke.
Aber so hier in Hamburg, was schätzt du, wie viele berufstätige Akkordeonspieler gibt es hier?
Boah, das ist eine schwierige Schätzung. Ich würde schon sagen,
so oder eher 100?
Eher 100, würde ich schon
wirklich
denken. Ja, naja, Musikschule. Musikschule ist krass. Also da es gibt dann jeder, also nicht an jeder, aber ja, in vielen Musikschulen gibt es schon auch Akkordeon als Instrument. Das geht dann auch voll in die Volksmusikrichtung, was wir jetzt nicht gemacht haben. Aber Akkordeon ist immer auch ein Instrument, was eher am Kommen ist. Ist auch noch eher neu. Also wir warten noch auf den Riesendurchbruch eigentlich. Also das würde ich jetzt mal so sagen. Das ist auch so ein sehr, sehr, das Instrument steht so unter diesem Volksmusiklicht.
Also
so.
Ich sozusagen Zwischenfazit von mir ist, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens hast du nicht geguckt, was würde die Welt jetzt über mich denken, sondern einfach, was finde ich interessant?
Ja, richtig, okay. Richtig, ja. Genau, eigentlich kann man das so ganz gut zusammenfassen. Und dann war halt so diese Frage von mir. Ich habe wirklich in der Oberstufe da gesessen, wusste nicht, was ich später machen soll, weil ich fand Schule nicht so geil. Mhm. Ich kam da immer gut durch, aber das Bild, was einem vom späteren Leben da so gezeichnet würde, von den Möglichkeiten, die danach besteht, das hat mich nie so richtig happy gemacht. Einen Plan zum Gründen hatte ich aber nicht. Ich glaube, rückblickend weiß ich, dass ich von dem Konzept schon immer begeistert war. Ich war ein großer JP Performance-Jünger.
Ja.
Fand ich immer geil, habe ich mich sehr mit identifiziert. Das war das erste und einzige Mal, dass ich so einen richtigen Fanboy-Moment hatte. Das fand ich immer cool, aber den Plan hatte ich nicht und ich dachte wirklich so, scheiße Max, irgendwie fehlt ja die Idee, was du jetzt anstellst, weil interessiert war
witzige
ich.
Witzige Parallele, ich habe den schon vor 5 Minuten im Kopf gehabt.
Ja, wirklich?
Ja, und der hat ja dann auch immer erkannt, dass es auch alles seine Gründe hat, warum der irgendwie so sich so tief fokussiert, weil der irgendwie auch gesagt, mein Gehirn ist einfach so gestrickt, dass ich so bam irgendwie tief abtauche und weil ich versuche gerade, wie viel von dem ist einfach irgendwie Zufall, denn ich habe einen Kaffee getrunken und wie viel davon ist aber irgendwie, war schon in dir drin, das ist ja interessant.
Okay. Ja, irgendwie, also Hyperfokus war immer schon da und das hat dann einfach zum richtigen Zeitpunkt richtig gut gepasst. Ich wollte einfach nur eine coole Siebträgermaschine haben. Ich hatte mir so für nach dem Abi schon so einen Übergangsjahr organisiert, in dem ich im Bundesfreiwilligendienst in Halle gemacht habe, genau, als Sendetechniker bei einem Radio. Also jetzt auch nicht ganz weit weg von Technik, aber ganz weit weg von Wissen, was man jetzt wirklich die nächsten Jahre machen muss und sich hier irgendwo einzuschreiben. Dann war diese große Maro-Bastelphase da, Corona-Jahre, Bufti ging, hat man gut gemacht. Ich habe dann noch in Halle einen Job in der Rösterei angefangen, die sich gerade neu gegründet hatte, war also auch da irgendwie die ganze Zeit in so einer Crowd von Vater und Sohn, die gerade einen Café aufmachen, habe Online-Shops gebaut für die, habe Technik repariert, aufgesetzt, Events organisiert, also irgendwie alles gemacht, was mir so entgegenfiel, auch gar nicht für die Kohle, das hat dabei beim Minijob wirklich gar keine Rolle gespielt. Ich hatte einfach nur richtig, richtig Spaß, was zu machen, wohinter ich stehen kann. Und dann haben wir die Maschine weitergebastelt und irgendwann konnte man sie benutzen, zwar also wirklich gefährlich benutzen. Ich glaube, ich war öfter wach wegen Stromschlag als wegen Kaffee, weil es war halt ein Brett mit Elektronik, Elektrik, 230 Volt, eine Maschine mit sehr viel Kram. Du hast morgens halt einen Laptop aufgeklappt, 2 USB-Kabel mit dem Laptop verbunden, 2 Netzstecker in der richtigen Reihenfolge in den Strom gesteckt, dann das richtige Programm gestartet und dann über Kommandozentrale der Espresso-Maschine gesagt, was sie jetzt tun soll. Sprich Usability, User Experience, Workflow, das war damals nicht der Fokus, weil Tech, so wie kann könnte man das cooler machen? Und dann waren wir aber irgendwann an einem Punkt, da konnte ich dann Druck- und Durchflussprofile abfahren. Die Temperaturen waren stabil, man konnte es einigermaßen benutzen. Aber sie hat immer noch eine Stunde, sagen wir eine halbe Stunde aufgeheizt. Und in einer Stunde wusste man, dass wirklich auch alles in der richtigen Temperatur gleichmäßig ist. So. Und das hat mich ultra genervt. Dann hatten wir aber auch schon so ein halbes Jahr lang mit Basteln und Tüfteln verbracht. Und wir haben auch schon viel über Thermodynamik geredet, weil das ist am Ende war klar, irgendwie, wir müssen es.
Thermodynamik erinnert mich jetzt an die thermodynamischen Gesetze.
Mhm.
Das ist, es geht den Schritt richtig zur Wissenschaft beim Kaffee machen.
Ja, genau. Mhm. Also weil es ist eine Wissenschaft. Alles andere wäre auch Quatsch. Also wir reden ja eigentlich über ein Extraktionsverfahren wie aus der Chemie. Wir extrahieren aus einem Feststoff Kaffee in einer gewissen Partikelgröße lösliche Bestandteile raus. Und wenn man es richtig macht, kommt dabei am Ende ein geiles Getränk raus. Und wenn man es nicht richtig macht, schmeckt es halt irgendwie wässrig sauer oder sirupig, bitter, überextrahiert und aschenbecherig so. Und dann irgendwo in der Mitte gibt es den richtigen Punkt der Extraktion. Und dafür gibt es dann halt Werkzeuge wie Siebträger, Maschinen und Mühlen, die man dafür benutzen kann, um das zu machen. Eigentlich ist es komplette Wissenschaft, aber halt auch Genuss. Und das ist die Connection.
Gibt's
und
das erste Grimmsche thermodynamische Gesetz heißt, in einem geschlossenen Maro-Kaffeeautomaten, Kaffee im Siebträger, geht kein Kaffee jemals verloren.
Richtig. So nicht anders. Genau, aber das ist genau die Herangehensweise von uns, weil wir so gestrickt sind und weil wir auch daran glauben, und das hat sich auch bewahrheitet, dass man mit der Herangehensweise coole Lösungen finden kann, die tatsächlich Probleme wegmachen, die vorher da waren. Und das war dann so der Gedanke. Aber wir wussten aus den 6 Monaten Basteln mit irgendwie Kindergeld und Buffdi-Geld versuchen, Magnetventile und MOSFETs zu besorgen. Ey, das wird jetzt irgendwie wild, wenn wir sagen, wir gehen jetzt in eine Grundlagenforschung rein. Wir wussten so ein bisschen.
Oh, das ist so herrlich. Naja. Glaubst du, dass bei, nenn mal so 2, 3 andere große bekannte Siebträgerhersteller bitte.
Naja, im Siebträgerbereich würde ich sagen, ganz groß oben bei, weil Brand ist halt einfach Lamazoko. Unfassbar groß. Rocket auch. Rocket hat einen großen.
Aber glaubst du, dass bei Lamazoko so ein Typ wie du sitzt und den ganzen Tag mit einem weißen Kittel umherläuft und nochmal sich die Kurven vergleicht, wie die Temperaturverteilung gestern war und heute war? Also glaubst du, dass.
Da mir Kaffee sehr heilig ist, hoffe ich das mal für die, dass die da sowas haben. Aber ich aus der realistischen Betrachtung würde ich sagen, die haben andere Fokuspunkte. Mhm. Die haben sicherlich andere Fokuspunkte.
Marketing.
Marketing ja. Auf alten Konsum.
Absatz von Produkten, damit man irgendwie das reinigen kann und das Care.
Das geht ja tatsächlich im Siebträgerbereich. Da sind wir recht universell. Wir sind eigentlich so, was den Login-Effekt angeht, außerhalb von ein paar Startups, die es da jetzt gibt, sind wir da relativ clean, was solche Sachen angeht. Aber so, das sind schon alte Konzepte, die sehr auf Brand aufbauen, die sehr auf Design aufbauen, was ja auch cool ist. Brand und Design muss man haben. Aber ich glaube, sie lösen halt zu einem großen Teil nicht die Probleme von modernen Specialty-Home-Barista, die Bock haben, irgendwie auf was reinzugehen. Sie machen Leuten den Einstieg nicht einfacher, als er jetzt aktuell ist, was er eigentlich echt sein könnte. Und sie begrenzen wiederum auf der anderen Seite Menschen in der Experimentierfreudigkeit, weil ich froh sein muss bei jeder normalen Siebträgermaschine, wenn sie mir anzeigt, wie lange die Extraktionszeit ist, das ist schon ein Premium-Feature, und wenn sie irgendwie eine Temperatureinstellung hat. Das sind schon so die Sachen, da hört es auf, aber da hört eigentlich die Espresso-Technik nicht auf, und auch das genussvolle Extrahieren, ohne dass man jetzt in Diagramme reinguckt, kann schon ein bisschen mehr ab, als einfach nur Temperatur einstellen, hoffen und immer flat 9 bar alles beziehen. Da geht schon ein bisschen mehr. Aber wir wussten halt einfach da, dass vor allem das Thema Aufheizzeit, Energieeffizienz uns gerade irgendwie betrifft, weil ich uncool fand, nach der Arbeit um 16 Uhr nach Hause zu kommen und ohne die WLAN-Steckdose wirklich zu wissen, okay, dann wird 16.45 Uhr der Kaffee getrunken, und dann die Frage zu stellen, will ich denn überhaupt 16.45 Uhr einen Kaffee trinken? Ich will nach Hause kommen und würde gerne einen coolen Kaffee zubereiten können. Die Aufgabenstellung stand halt einfach so ein bisschen lose im Raum. Es muss ja gehen. Heutzutage, 2021 damals, oder 2020, wenn wir dastehen mit Handys, Laptops, also mit diesem kompletten Technik-Ding, was wir haben, wo einfach alles crazy doll auf Nutzer ausgerichtet ist, auf was die Needs von den Leuten sind, und immer schneller, aber nicht unbedingt so den Ritual wegbashend, irgendwie so eine Technologie mal wieder zu innovieren, die da ist, die auch viel Liebe bekommt und die irgendwie was verdient hätte. Das war so dein Ansatz, aber es war halt klar, dass wir das nicht mit Kindergeld, nicht auf dem Küchenboden, da wussten wir, wir brauchen irgendwie mehr, weil ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon angefangen zu überlegen, wie würde ich denn eine Brühgruppe bauen? Also was wäre mir für ein Brühgruppendesign wichtig? Aber eine Brühgruppe einmal herstellen, egal, selbst wenn du den Zulieferer findest, der das macht für eine Brühgruppe, hätten wir das nicht zahlen können. Und dann war halt klar, wir müssen irgendwie für das Ziel, dass wir weiterkommen mit unseren Gedanken, müssen wir den Scope von meiner Maschine weglenken. Und das war der Moment, wo wir wirklich das erste Mal und überhaupt dann über das Gründen nachgedacht haben. Also das Gründen einer Firma und das Entwickeln eines vertreibbaren Produkts war so ein bisschen der Zweck, damit wir mit den Erkenntnissen weiterkamen, weil es dann noch richtig, richtig gejuckt hat und wir wussten, da geht noch was. Und wir wollten halt das Thema Siebträgermaschine, wie funktioniert sie innen, auf dem weißen Blatt Papier mit dem heutigen Stand der Technik nochmal anfangen. Also eben nicht sagen, okay, wenn ich mehr Stabilität will in der Temperatur, baue ich halt größere Boiler, weil umso größer deine Wärmebatterie ist, umso weniger juckt sie ja, wenn du ein bisschen was rausziehst von der Wärmeladung und neues kaltes Wasser reinbringst. So, das ist das alte Prinzip. Und unsere Frage war halt, wie könnte man es denn anders machen? Weil 3 Liter Wasser, du kannst die Physik nicht austricksen am Ende des Tages. Das ist die traurige Erkenntnis. Wenn du 3 Liter Wasser warm machen willst und hast dafür eine Leistung von 1500 Watt, dann braucht es halt die Zeit X, bis das auch passiert ist. Das heißt, der einzige Weg war, nicht 3 Liter Wasser warm machen und die Verbindung aber aus einer Maschine, die sowohl extrem schnell aufheizt und dann aber auch extrem temperaturstabil und dadurch zuverlässig wird, wenn wir jetzt wirklich mal auf diese Kernkomponenten Thermodynamik im Inneren gucken, das haben ja schon Leute versucht, da wurden ja versucht, Kompromisse zu finden, aber es hat halt bis dato nicht geklappt, aber wir haben dran geglaubt, dass es gehen muss, dass das irgendwie gehen kann.
Ihr habt dann aber Geld gebraucht, um diese erste Maschine zu bauen. Ihr habt einen Produktionspartner gefunden. War das damals schon die Firma Profecto?
Richtig. Profectus in Suhl war dann auch ein sehr cooler, organischer Moment.
Was stellen die sonst so her?
Unterschiedlich. Viel Medizintechnik, viel Industrie. Also die machen...
Die haben auch so viel N gleich 1 Methoden, dass man wie sagt, man kann eins davon bauen. Oder machen die eher nur so wirklich...
Ja, das ist jetzt nicht deren Spezialausrichtung. Okay. Der Grund, warum wir an die gekommen sind, war so organisch wie die restliche Maro-Geschichte. Mhm. Ich habe irgendwann ja schon auch mal meiner Mutter erzählt, was wir da gerade so machen, Robin und ich, weil das war halt der Stand, ich mache dann BFD und dann mache ich irgendwie was mit Kaffee, dann habe ich ihr erklärt so. Robin und ich wussten natürlich auch nicht, was brauchen wir jetzt tatsächlich, wollten das rausfinden und haben uns an den Gründerservice Sachsen-Anhalt gewandt. Die waren total nett und haben uns einfach mal so nonchalant eine Tabelle rumgeworfen, wo man sein Projekt kalkulieren sollte. Dann haben wir nach bestem Wissen und Gewissen Sachen eingetragen, also wirklich brutal unwissend und auch naiv. Und das war die beste Kombi, die wir je haben konnten. Und dann stand da am Ende, okay, für das Projekt braucht ihr 47.500 Euro. Da sind alle Löhne gezahlt, da sind Werkzeuge gezahlt und da seid ihr dann fertig nach 8 Monaten oder so. Ja, ja. Also komplett crazy. Wir haben sicherlich die Tabelle jetzt nicht richtig benutzt. Da will ich jetzt gar nicht den Gründerservice und die Tabelle dafür haten, sondern einfach Robin und ich, das war halt die Situation.
Es ist einfach wichtig, den Leuten zu sagen, eigentlich ist nur 10% des Aufwands, den du wirklich brauchst, damit du überhaupt anfangen.
Ja, also es war ja wirklich genau das. Immer wieder überlegen, was wäre jetzt der nächste Schritt, dann machst du da mal ein bisschen was und dann stolpelst du rein. Der Rest war halt Motivation, der das gebracht hat. Ja, und dann habe ich halt meiner Mutter irgendwann mal gesagt, ja, wir überlegen, ob wir das jetzt wirklich als Produkt machen. So, pass auf, ja, und jetzt, also wir haben jetzt mal ausgerechnet, wir bräuchten hier mal so 50.000 Euro. Wie gesagt, bei meinen Eltern, auch bei Robins Eltern, wäre das nicht zu holen gewesen und das ist auch gut so. Und meine Mutter hat sich dann so gedacht, ja okay, wen kennt sie denn? Und sie hat mal in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet und da war der Geschäftsführer von der Profectus mal wegen einer Sache, wegen irgendwas mal Mandant. Ich weiß das gar nicht, was da der Hintergrund war. Die haben sich kennengelernt. Meine Mutter ist recht extrovertiert. Die haben sich dann so typisch, wie man das so macht, wenn man erwachsen ist, einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliert.
Würdest du sagen, du bist intro oder extrovertiert?
Eher extrovertiert, würde ich behaupten. Aber es schwankt auch ein bisschen je nach Situation. Sie hat den dann angerufen, weil sie halt wusste, er ist irgendwie so unternehmerisch tätig und wollte nur wissen, hey, kennst du jemanden, wo würde man hingehen? So. Ja. Und der hat dann gesagt, ja, dann schick mir die doch einfach mal vorbei, das würde ich mir gerne mal anhören. Und dann habe ich auf Arbeit bei dem Radiosender mit 300er Puls quasi den süddeutschen Elon Musk für mich damals angerufen. Und,
Grüße gehen raus.
Ja, auf jeden Fall. Hab ihn da erklärt, total hypermotiviert. Also pass auf, Temperaturkonstanz. Also eigentlich das, was du jetzt gekriegt hast, nur runtergedampft auf 3 Minuten irgendwie. Und das
wäre eine Option gewesen?
Nee, nicht wirklich. Okay. Das war wirklich keine gute Zusammenfassung. Dann hab ihm dann gesagt, hey, das ist so unser Ziel. Dann hat er gesagt, ja, kommt halt mal vorbei. Dann waren Robin und ich hypergestresst, haben wirklich ein Wochenende lang durchgebaut, obwohl es keinen Unterschied gemacht hätte, weil es hat ja funktioniert. Aber wir dachten, es muss jetzt immer noch mehr. Dann habe ich gedacht, okay, wie erklären wir ihm das? Dann machen wir mal einen Vortrag. Das Wort Pitch kannte ich damals nicht. Ich habe den irgendwann wiedergefunden und war so, wie witzig eigentlich, weil es war ein sauberer Pitch. Es war eigentlich recht sauber. Dann waren wir in Suhl mit dem Frankenstein-Prototyp, der aus 80.000 Sachen bestand. Und haben halt gezeigt, was wir wollen und haben gesagt, wir glauben daran. Ja. Komplett naiv standen wir eigentlich da und ich weiß nicht, warum das damals so gut geklappt hat, aber ich bin sehr dankbar und haben einfach gesagt, ja, wir sind jetzt Max und Robin und wir glauben, wir können halt die geilste Siebträgermaschine bauen, die es da gerade so gibt. Und das ist so das, was wir vorhaben. Und da saßen wir da. Also wir haben nicht gefragt, was er geben kann. Wir haben auch nicht gesagt, das bräuchten wir jetzt konkret von dir. Und durch Zufall haben sich da die richtigen gefunden, weil wir haben dann einen Tag lang da verbracht, haben uns die Fertigung zeigen lassen, was die so machen. Und am Ende des Tages saßen wir nochmal zusammen und dann hat er gesagt, ja gut, er würde uns gerne unterstützen. Da waren wir happy und dann sind wir gefahren und dann haben Robin und ich uns irgendwann angeguckt und haben uns so gefragt, hey, was heißt das denn jetzt? Yeah. Was heißt das denn jetzt? Und das haben wir dann danach in Telefonaten so ein bisschen ausdesignt. Also das Treffen war irgendwie so im Dezember 2020. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, wir haben hier eine Werkstatt. Ich würde mich darum kümmern, dass da ein paar Sachen drin stehen. Dann könnt
ihr
die
Werkstatt habt ihr auch die ersten, ihr beide habt die ersten Maschinen gebaut, die ersten 100 sogar oder so.
Nee, das war ja ganz am Anfang ja wirklich erstmal Thema Grundlagenforschung. Ja. Also wir haben Teststrecken gebaut. Mhm. Wir haben Alu-Bosch-Profile genommen und haben verschiedene Komponenten in verschiedenen Reihenfolgen mit verschiedenen Sachen da drauf gebaut. Elektronik entwickelt, Hardware entwickelt, Software entwickelt, Elektronik und in diesem Kreis immer weiter gemacht, weil niemand konnte uns ja sagen, wie man das schafft, ein System zu entwickeln, was so schnell aufheizt und so gut performt und dann auch noch variable Durchflüsse und Drücke abbilden kann und. Also die ersten, ich würde sagen, 8 Monate bestanden halt wirklich aus Konzepte bauen, prüfen, messen, überlegen, wie man es besser machen könnte, weiterbauen, umentwickeln, andere Komponenten, andere Software und wirklich Grundlagenkram einfach.
Also ihr habt wahrscheinlich viel gearbeitet, aber wenn dann mal irgendwann ein Tag war, an dem ihr nicht gearbeitet habt, habt ihr euch dann mal umgeguckt und gesagt, so Alter, wir machen jetzt irgendwie 100-Stunden-Wochen und kriegen irgendwie unter Mindestlohn, Stundenlohn raus, ist das...
Ja, hat nicht gejuckt, ehrlich gesagt. Also ist es schon, also der Tag, an dem wir nicht gearbeitet haben, den gab es nicht so wirklich, weil wir sind dann im Februar nach Suhl gezogen.
Zusammen sogar ein Bett, ne?
Ja, Ehebett war am Anfang die Mission. Das war auch gut, dass er irgendwann aufgehört hat. Alter. Ja. Wenn Robin abends eingeschlafen ist und dann angefangen hat zu atmen, da hätte ich den dann irgendwann, ab einem gewissen Punkt, hätte ich ihn schon fast erwürgt, einfach weil wir uns den ganzen Tag vom Zähneputzen bis zum im Bett liegen gesehen haben. Ja. Das war crazy. Und ich habe aber 4 Tage die Woche Suhl gemacht. Die anderen 3 Tage habe ich dann meine Schichten vom Café und von dem Bufti ja noch abgearbeitet in Halle. Also das war ein bisschen crazy, so 3-4 Tage Mix. Ich habe 7 Tage einfach durchgeballert, aber es war halt auch nur cool. Also das war damals wirklich nicht so, dass ich mir, also das war jetzt nichts, worunter wir gelitten haben. Wir hatten eine Werkstatt, eine eigene. Wir hatten,
würde Robin das auch sagen?
Ich denke, ich hoffe es doch. wir hatten eine Fräse da drin stehen. Wir haben uns einfach dann als Zerspannungsmechanik die Grundlagen beigebracht und konnten die Prototypen, die wir in Cut entwickelt haben, konnten wir dann plötzlich fräsen in der ersten Woche und haben da sicherlich auch einiges an Werkzeug verballert, aber wir konnten halt die Gedanken in Realität holen. Und das ist halt auch die große Liebe für Hardware. Ne? Das ist halt das Krasse, wenn du es in der Hand hältst am Ende des Tages. Und so konnten wir dann da loslegen und dann hat es halt eine KMU mit auch einem Einkauf. Das heißt, er hat jetzt nicht gesagt, irgendwie, es gibt jetzt das Projekt und jetzt schmeißen wir hier Geld rein, sondern er hat gesagt, das muss alles eine sehr, sehr, sehr kleine Nummer bleiben, gerade am Anfang. Mittlerweile weiß ich auch wieso. Das war so eine kleine Recruiting-Strategie. Er dachte sich nämlich damals so, hey, wenn das jetzt dann im Notfall lasse ich die ein halbes Jahr einfach basteln und wenn am Ende die was gemacht haben oder halt auch nicht, dann habe ich da 2 motivierte junge Leute. Ja. Das war eine schlaue Sache.
Die schon mal 7 Fehler gemacht haben, die sie bei mir nicht normal machen müssen.
Genau. Ja. Und dazu kam es Gott sei Dank nicht, aber wir konnten dann halt hier mal beim Einkaufen Magnetventil mit bestellen lassen oder. Das wurde dann alles sauber gesammelt für den Fall, dass es eine Zukunft gibt, aber so konnten wir halt plötzlich, waren wir handlungsfähig und dann haben wir auch so langsam verstanden, was er mit Unterstützung meinte.
Wow. Irgendwann war dann die Maro 1 fertig.
Ja.
Und ihr habt gesagt, jetzt holen wir uns ein Crowdfunding. War das der erste Schritt?
Ja, Kickstarter war wild.
Ich hab da so ein Video gefunden, das ist irgendwie 3-4 Jahre alt.
Ja, Kickstarter war wild. Also das hätte man anders aufziehen müssen. Ich bin froh, dass wir nach der Kickstarter-Kampagne weiter dran geglaubt haben, weil die lief jetzt nicht so geil.
Da habt ihr auch nur, ich glaube, du hast mal gesagt, irgendwie 8 Maschinen oder so verkauft.
Genau, 8 Maschinen waren das da in Kickstarter und ein paar Käufer kannten wir auch. Props an meinen Vater, danke dafür. aber... Ja.
Verdeckte Einlage.
Ein ganz kleines bisschen. Ja, das lief nicht so gut, aber wir wussten halt auch nicht warum. Ja. Aber wir haben ehrlich gesagt fast mehr in die Kampagne reingesteckt, als sie am Ende an Revenue überhaupt gebracht hat.
Ja, das ist schon, und man hofft dann zumindest irgendwie auf so einen Effekt, dass es dann bekannt wird oder viral geht.
Ja,
oder
das
sowas.
Hat leider nicht gereicht. Ja. Also wir saßen wirklich an dem ersten Abend, wo Kickstarter live ging, saßen wir da mit der neutralen Meinung, entweder es passiert nichts oder wir haben jetzt innerhalb von 5 Minuten 200 Maschinen verkauft. Tatsächlich ist Letzteres nicht passiert. Letzteres ist tatsächlich nicht passiert.
Man wartet einfach, man denkt, das Internet hat nur darauf gewartet.
Ja, genau.
Ich kenne das. Aber wenn ich mal eure Maschine beschreiben kann, die ist ungefähr so breit wie so ein MacBook oder wie ein Laptop.
Ja, also 30 Zentimeter ist
okay, breit. Okay, 30 Zentimeter, ungefähr auch so 25 Zentimeter hoch.
Ich glaube 35
okay.
hoch, fast 40 vielleicht sogar.
Aber relativ kompakt.
Ja, sie ist nicht riesig.
Sie ist super kompakt, hat ein riesengroßes Display.
Ja.
Und das Einzige, woran man erkennt, dass es irgendwie eine Siebträgermaschine ist, ist dann, dass da halt so ein Siebträger aus.
Genau, eine Dampfpflanze vielleicht auch noch, so, weil das jetzt an einem Vollautomaten meistens nicht so dran ist, aber... Ja. grundsätzlich hat Model One, und das war mir auch in der Entwicklung wahnsinnig wichtig, also nachdem die Technik passte, gibt es natürlich so Sachen wie Design, Packaging, Mechanical Engineering, wie soll das Ding aussehen, und natürlich dann ganz, ganz, ganz viel UX-UI-Kram, gerade auch natürlich durch Software, aber UX-UI hört ja bei Software nicht auf, da kann man auch in Hardware viel machen. Also alles das, wie Model One aussieht, hat einen gewissen Grund und einen Sinn, jeder Winkel hat einen Purpose. Aber uns war es, beziehungsweise mir, weil ich ja dieses bisschen der Siebträger-Dude bei uns war, war es halt krass wichtig, dass das, was wir machen, nicht die Heritage von Siebträgermaschinen irgendwo hinknallt. Ich weiß, das sieht erstmal krass aus, und wenn du den Siebträger rauslässt und jemand ist nicht in the bubble, dann könnte man auch denken, es ist ein Vollautomat, aber es ist eine komplette, eine vollständige Siebträgermaschine, in dem wir halt eine Brühgruppe haben, 58 mm Brühgruppe auch, also Standarddurchmesser für Siebträger, in dem wir die Heißwasserauslass haben, einen separaten, und eine separate Dampflanze haben. Also es ist wirklich einfach wie so eine Neuinterpretation von dem, was man halt, das, was wir im Inneren gemacht haben, die Technik ins 21. Jahrhundert zu holen, wollte ich halt unbedingt auch außen machen, ohne dass man jetzt sagt, wir geben irgendwie mit allem auf. Aber ich wollte auch auf gar keinen Fall kopieren, was schon immer da war.
Was hat die gekostet, das Model One damals auf Kickstarter?
Oh, das war Streichpreis 5,3 und rabattiert auf 4,650 runter.
Ja.
Ja, das war.
Das ist natürlich auch nichts, wo man mal sagt, das ist ein Impulskauf.
Nee, da, safe
da,
nicht.
Da plätschen wir.
Safe nicht.
Und wenn es weg ist, dann ist halt weg die Kohle. Ja, also insofern ist acht verkaufte Maschinen schon mal gar nicht so.
Ja, und schlecht. Es gab ja auch immerhin 3 oder 4, die wir wirklich gar nicht kannten.
Ja.
Es sind auch sehr wichtige, also um diese Kunden bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich kenne die natürlich, also die ersten, keine Ahnung, 250 Kunden habe ich alle Namen im Kopf. Das ist crazy. Aber diese Kickstarter-Kunden, die paar, die wirklich, wirklich einfach nur gekauft haben, weil es sie überzeugt hat, das fand ich sehr, sehr crazy, denen bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ja, der Preis ist natürlich ein Thema. Wobei man auch sagen muss, der Siebträgermarkt, der
momentan kostet ja auch ungefähr 5.000, ne?
Genau, also wir sind bei Weiß jetzt bei 4.999 und bei Schwarz bei 5.199, einfach weil das Gehäuse netto 200 Euro teurer ist tatsächlich, und das müssen wir irgendwie weiterreichen. Und wir hatten so ein bisschen so Preisfindungsphase auch zwischendurch. Nach Kickstarter gab es dann auch so einen First Editions Ding, dass die nochmal wirklich gut rabattiert waren, als sie dann in den eigenen Webshop kamen, weil wir da auch ein bisschen was machen mussten, um die ersten Maschinen rauszukriegen. Da waren wir dann 2023 super viel auf dem Messen unterwegs und kamen halt eigentlich wirklich aus dem Nichts mitten in die Community rein, weil wir halt gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, dass wir über dieses Coffee Festivals und Kaffeemessen Leute erreichen, ob Community oder Besucher, war uns damals tatsächlich fast egal.
Habt ihr damals dann schon um die Stände gebucht?
Ja.
Ne?
Ja, okay. Also das war dann halt auch mit der Zeit, hat natürlich auch Jürgen gesehen, dass irgendwie eine Entwicklung da ist, und ich brauche, also das wäre alles nicht möglich gewesen.
Und vor allem das Feedback war halt gut, ne? Also die Leute, also natürlich kauft es leider noch nicht jeder, aber die Leute, die es kaufen, scheinen echt begeistert
aber
zu sein.
Aber das gute Feedback im Sinne von Tests, Reviews und Meinungen, die kamen ja auch wirklich erst 2024 ab April dann langsam. Also wir haben ja bis dahin nichts ausgeliefert, schon vorverkauft so gut wie es ging, weil gebootstrapped, kein Kapital, keine Liquidität. So, das, Jürgen hat uns immer irgendwie den Rücken freigehalten, damit wir handeln können, aber wir waren jetzt nie in dem Sinne funded. Ne? Also wir haben jetzt wir sind kein Venture Capital Fall. Jürgen ist für uns einfach wie so eine Art Business Angel, Ziehvater, Enabler von dem, was wir getan haben. Aber ich würde ihn nicht als Investor sehen, so in dem klassischen Sinne. Wobei er natürlich auch ohne seine Mittel und ohne seine Bereitschaft am Anfang gar nichts da wäre. Das ist so ein bisschen ein Sonderfall bei uns sicherlich. Am Anfang waren viele Zweifel, aber wir natürlich irgendwie eigentlich das Versprechen, was allen, die tief in der Bubble drinne waren, als nicht lösbare Sache vorkam, weil es bisher ja auch kein anderer so lösen konnte, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt absolute Nerd-Features mit rein, die Maschine ist absolut präzise, braucht aber nur 3 Minuten aufheizen. Das war schon allein eine Kupplung, also eine Kombination, die es vorher nicht gab. Und das dann kombiniert mit, hey, wir haben uns dann so Gedanken gemacht, über was für User haben wir, weil wir haben Leute, die steigen gerade ein, wir haben Leute, die sind übelste Nerds, wir haben Menschen, die sind mitten dazwischen, die wollen unterschiedliche Sachen von ihrer Kaffeemaschine, aber alle wollen eigentlich eine stabile, geile Hardware, das ist Model One. Jetzt haben wir ein Display vorne drauf, dann machen wir uns doch Gedanken darüber, wie wir das softwareseitig, UX-UI-seitig lösen, dass wir alle abholen können. Die Smartness, die wir wissen, also das Wissen, was wir über Kaffee haben, in Helferlein, Algorithmen, Tools verwandeln, die für, je nachdem, wo du gerade auf deiner Kaffeereise stehst, je nachdem, in welchem Modus du Model One benutzt, dir halt helfen, coolen Kaffee zu machen oder dir jegliche Freiheit zum Einstellen zu geben.
Dieses große Display, ist das sozusagen für viele eine Tugend oder eine Sünde? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch da ganz viele Menschen dabei sind, die sagen, eigentlich, ich will nur Messingrohre oder Chromrohre sehen und will da auf keinen Fall, ich will das Handy weglegen und nicht irgendwie noch ein größeres Handy bedienen müssen.
Ja, verstehe ich. Ist auch so. Also das ist sehr aufgeteilt tatsächlich. Ja. Aber also es gibt eigentlich von uns eine sehr klare Linie dazu, warum das so ist und warum wir uns auch daran festhalten. Und das ist einfach, das Model One ist ja im Endeffekt auch ein IoT-Produkt. Sprich, das hängt bei dir im Internet.
Der Kaffee wird über die Zeit immer besser durch Over-the-Air-Updates, ne?
Genau, oder deine User Experience oder die Tools, die wir haben oder die wir den Kunden geben und. Und wenn du jetzt eine flexible Maschine bauen willst, die in der Hardware perfekt ist und bleibt, aber halt die sich in der Benutzung die ganze Zeit anpassen kann an das, was am Markt passiert, das, was wir von unseren Kunden lernen und das, was wir auch selber an eigenen Anspruch weiterentwickeln wollen, dann ist es die flexibelste Sache, ein Display zu haben, weil ich kann das komplette Verhalten, das Aussehen, die Benutzung der Maschine einfach stetig verbessern und verändern, sobald du einen Knopf da hast. Und ich verstehe das auch, ich mag coole Knöpfe, mag ich auch sehr, sehr gern. Das ist gar nicht der Punkt. Aber unser Gedanke war halt wirklich, hey, das Display ist nötig durch die Infos, die wir zeigen wollen. Ob das jetzt im Explorer-Mode, dieses Thermomix-mäßige Step-by-Step-Guide, wie machst du einen Kaffee ist, was ich jetzt natürlich im Alltag nicht benutze, aber ganz vielen Leuten diese Frustrationskurve von den 2-3 Monaten wegnimmt, die ich am Anfang hatte. Oder dass ich jetzt im Extreme-Mode meine Shots in Kurven, in Diagrammen, in sowas.
Ich habe gesehen, dass man so wirklich so die einzelnen Punkte versetzen kann, ja. Wann was wo passiert
ja. Und
so weiter.
Ja.
Das ist total verrückt.
Das ist auch wirklich cool. Es macht wirklich sehr viel Spaß.
Da heutzutage habt ihr, glaube ich, eine Community von über 400 Leuten, ja. Die auch gerne euch irgendwie, also ihr habt schon hunderte Maschinen verkauft.
Ja, tatsächlich.
Die Maschine kostet 5.000 Euro. Ich glaube, offizielle Zahlen mindestens 400. Wahrscheinlich müssen inzwischen mehr Maschinen sein.
Ja.
Aber könnt ihr dann aus dieser Community irgendwie merken, dass irgendwie Leute, die in meinem Alter sind, sagen, ich möchte lieber Rädchen und Leute in eurem Alter sagen eher, nee, ich möchte noch ein größeres Display?
Nee, ich dachte auch, dass unsere Community sehr viel in unserem Alter sich abspielt, aber diese Preis-Endfrage war am Anfang ja auch die ganze Zeit nicht so ganz klar. Und sicherlich das und aber auch, ich weiß nicht, ich glaube, also unsere Community ist auf jeden Fall älter als wir,
ja. Deutlich
älter im Durchschnitt. Also ich würde sagen, wir haben viele Leute im Bereich so zwischen 40 und 60 Jahren und auch einige darüber, das ist auch ganz cool. Wir haben natürlich auch ein paar Leute darunter, aber es ist ein relativ weites Altersspektrum, aber der Durchschnittskunde ist sicherlich irgendwie so 48 vielleicht oder 52 oder sowas in der Richtung. Und das ist also nicht der trennende Faktor, das Alter, ob man jetzt Displays mag oder nicht, es ist eher so die Art, wie man an Sachen rangeht. Durchschnittlich, also jetzt mal so ganz plakativ gesagt, Leute, die einen Smart Home haben, sind wahrscheinlich eher bei einem großen Display happy, als sie jetzt mit Hebeln und Knöpfen sind. Vor allem sind es auch diejenigen, die checken, worauf wir damit hinaus wollen. Und dann ist natürlich auch eine große Aufgabe, das Display so aussehen und so benutzbar zu machen, dass es sich nicht anfühlt, als würde ich den ganzen Tag einen Hebel vermissen. Das ist ja das Problem mit vielen Touchscreens.
Swipe-Möglichkeiten habt ihr da drauf.
Genau, wir haben auch super viele Shortcuts. Ich habe ja auch mal in der Gastro gearbeitet und musste auch mal 400 Kaffees am Tag machen. Und wenn ich da jedes Mal hätte swipen müssen, wäre ich auch verrückt geworden. Und
ja. Das
ist in dem Moment halt dann einfach eine Überlegung, wie geht man an so eine Lösung von der Benutzeroberfläche ran, sodass ich überhalten, doppeltippen. Und das klingt jetzt kompliziert, aber es ist mega intuitiv. Wir haben die Leute in Live-Demos, die checken nach 20 Minuten, wie es funktioniert und tickern sich da komplett durch. Das benutzt sich dann halt, als hätte ich einen Hebel, weil ich mit der Geste oder mit der Benutzung genau das kriege, was ich in dem Moment will. Es ist reaktionsschnell, klar. Ich verirre mich nicht in der UI, weil wir zum Beispiel alle Grundfunktionen, die man braucht, auf Menü-Buttons bzw. Quick-Action-Buttons neben dem Display haben, 6 Stück, und so kommt man immer zu allem hin und wir können halt das Verhalten ändern. So ein kleines, dummes Beispiel ist, wir haben ja einen Heißwasserauslass und dann kannst du programmieren mit Volumen. Und
ist das die Lanze?
Nee, das ist auf der anderen Seite links, okay. So eine Edelstahlhülse, okay. Wo dann Wasser quasi für Tee oder Americano rauskommt.
Ja.
Und normalerweise machst du bei uns mit einem Doppelklick auf das Icon eine Quick Action. Die letzte Einstellung wird einfach durchgebrüht, egal wo du bist, damit du halt immer reaktionsfähig bist. Und dann meinten Leute zu uns so, hey, wäre doch irgendwie cool, wenn ich nur meine Tasse ausspülen will, da will ich nicht wissen, dass da 85 Milliliter bei 110 Grad reinkommen. 110 wäre Quatsch, bei 90 Grad reinkommen.
Wasserplasma.
So nämlich. Sondern ich will einfach ein bisschen heißes Wasser haben. Und dann konnten wir halt in einem Software-Update sagen, okay, wenn man diesen Button hält, dann geht einfach das Heißwasser an. Und sobald du es loslässt, ist es wieder aus. Und das ist jetzt der kleinste, aber vielleicht auch offensichtlichste Mini-Tweak, den wir halt zum Beispiel über Software machen können, der die komplette Benutzung von der Maschine vereinfacht. Und deswegen haben wir dieses große Display, weil damit sind wir flexibel, können alles mit der Zeit damit machen und können halt super, super tief und fein auf Kundenwünsche und Feedback eingehen. Und davon bekommen wir auf jeden Fall ausreichend.
Ich habe natürlich, als ich mich vorbereitet habe, gedacht so, oha, das ist ja ganz schön viel Geld. Und wäre das jetzt, wenn das 1200 Euro, dann könnte ich mir das auch vorstellen, weil ich auch mal ganz gern habe. Und dann habe ich aber so richtig professionelle Kaffeetester gesehen im Internet. Irgendwie so einer heißt, glaube ich, irgendwie der Kaffeemacher oder so. Kaffeemann? Nee, wie heißt er?
Die Kaffeemacher. Ja.
Und habe mir den Test angeguckt. Irgendwie, das ist aus diesem Jahr, das Video, also ziemlich aktuell. Und wie der euer Produkt beschreibt, das ist schon ziemlich verliebt. Also der hat schon wirklich in höchsten Tönen lobt er das und am Ende gibt es noch eine Bewertung und da ist überall so nahezu Top-Bewertung, was man so kriegen kann. Und dann sagt er so, es ist halt kein Einstiegspreis, aber er macht besseres Ergebnis als die besten Maschinen, die wir bisher getestet haben.
Ja.
Und die sind alle teurer.
Ja.
Ist ja unfassbar.
Ja, bin ich auch ehrlich gesagt richtig, richtig stolz drauf auf den Test.
Und da sind ja Maschinen dabei, deren Hersteller seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Ja. Riesengroße italienische Hersteller.
Ja.
Wie reagieren denn die auf euch?
Boah, ich glaube, damit kann ich aber auch ganz, ganz falsch liegen. Ich glaube, das ist einfach auch
Stückzahl. Das hält mich nie davon ab, was zu sagen.
Okay, perfekt, dann lege ich jetzt einfach los. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die uns nicht auf dem Schirm haben, und gleichzeitig glaube ich, dass die sich sehr lange schon daran gewöhnt haben, dass es sehr gut läuft bei denen, einfach ohne jetzt irgendjemanden zu diskreditieren. Aber ich glaube doch, dass da viele das belächeln, was wir tun, weil die Stückzahlen sicherlich auch ganz anders aussehen. Aber daran arbeiten wir ja auch. Und am Ende des Tages promote ich einfach nur eine Technik, die ich als objektiv sinnvoller empfinde. Und emotional kann man da ja in verschiedene Richtungen einfach das ausspielen. Ich glaube, das sind auch einfach unterschiedliche Nischen in der Nische so. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass alle bei uns anklopfen und sagen, sie würden jetzt gerne mit uns zusammenarbeiten. Gerade bei den italienischen Marken ist das einfach so ein bisschen belächelnd von oben herab. Wir machen mehr Maschinen und wir sind die große Marke, das merkt man schon. Aber ich glaube, da rüttelt sich auch einiges. Also so ein paar Anfragen hier und da oder so ein paar Besuche, wo man merkt, okay, da ist ein grundsätzliches, aber man erkennt, da ist was Neues. Die kamen jetzt dieses Jahr schon zum Beispiel mehr. Aber für mich ist das auch okay. Ich glaube, wir stehen für das, was wir gut finden und wir kriegen ein ganz gutes Feedback, dass das viele Leute gut finden, was wir tun.
Wenn man jetzt irgendwie sagt, dass teilweise deren Maschinen sogar teurer ist und du sagst aber teilweise deiner Meinung nach nicht mal das Problem so gut löst wie vielleicht euer Produkt und du so ein bisschen reinguckst, wie das verbaut ist, würdest du sagen so, ja klar, das ist halt, das ist natürlich auch irgendwie die Hälfte günstiger in der Herstellung, so wie die das bauen.
Also ich sag mal so, wenn ich kalkulieren würde, wie die großen Brands, die wir da vorhin genannt haben, dann würde Model One 12.000 Euro kosten. Mhm. Nur so als kleiner Vergleich. Also unser Verhältnis EK zu HK ist ein ganz anderes als bei den Maschinen. Auch weil wir andere Vertriebskonzepte haben, weil wir D2C machen und die haben dann teilweise über Großhändler an Einzelhändler an Endkundenkonzept. Ne, da brauchst du andere Margen. Es ist wie es ist. Aber am Ende würde ich sagen, dass
wenn ich sowas mache, dass ich sage, vom Hersteller zum Großhändler zum Händler zum Endkunden, also sozusagen drei müssen verdienen und jeder will ja irgendwie mindestens 15-20%
haben. Ja, mit 15-20 bist du oftmals auch gar nicht so richtig dabei. Ne? Also das ist genau das, was ich meine.
Ja.
Sicherlich müssen wir auch langfristig irgendwie gucken, dass unsere Margen cooler werden. Aber mein Ziel ist es, und das ist auch das, so, woraus wir gewachsen sind, dass wir kapitaleffizient arbeiten. Das tun wir, weil ich muss ja auch irgendwie meinen Kunden das haltbare Versprechen geben, dass es mich in einem Jahr auch noch gibt. Das heißt, wir machen zum Beispiel kein Black Friday. So, wir sagen halt, das ist der Preis unseres Produkts und wir kennen den Wert, weil wir eine komplette Deutschlandmontage haben. Das heißt, die meisten Teile kommen aus Deutschland. Unser Gehäuse jetzt zum Beispiel mal nicht, das kommt aus Tschechien, nicht weil es dort billig ist, ganz im Gegenteil leider, sondern weil da der skalierbarste und beste Zulieferer für unseren Mineralwerkstoff sitzt. Und wir haben unsere komplette Wertschöpfungskette, unsere komplette Supply Chain selber von Grund auf aufgebaut. Kennen jeden, der an der Fräse steht, der die Firma leitet und so weiter und bauen die crazysten Sachen rein, die andere wirklich niemals in Serie bringen würden. Einfach, weil wir sagen, wir sind produktverliebt und das ist cool. Und meine Aufgabe
war, Beispiel für sowas
Tassen Ablage ist bei uns statt einem Blech, was irgendwie chrom, verchromt ist, was klappert, wenn die Pumpe läuft, wo Kratzer drauf sind, wenn du Tassen draufstellst. Bei uns ist das ein 1,8 Kilogramm schweres, vollmassives Aluminiumteil, was 5-Achs gefräst wird und danach eloxiert wird. Eloxal ist so eine keramische, oxidative Schutzschicht, die sich auf einem Alu bildet,
die so hart ist.
Die genau die gleiche Härte wie Keramik hat. Das heißt, wir können einerseits, normalerweise heizen die Maschinen ihre Tassen über Boilerabwärme, die haben wir nicht. Das heißt, wir können die Tassenablage separat beheizen, grad genau. Und das Aluminium leitet die Wärme übel gut rein.
Ja,
und auf der anderen Seite haben wir das Elox, was tatsächlich die gleiche Härte hat wie die Keramik unten, die raue auf der Tasse. Das heißt, du kriegst, wenn du die Tassen normal, wenn du das einfach normal benutzt, wie man es gerne machen würde, halt keine Kratzer und bei allem anderen bekommst du Kratzer.
Mhm.
Und das ist ein sehr stark designtes Hero-Part. Das würden nicht viele in eine Serie drücken. Wir haben wirklich alles dafür getan, dass es geht. Und am Ende entsteht halt dadurch auch der Produktpreis. Nicht, weil wir sagen, Robin, jetzt machen wir mal 3 Jahre hier richtig, richtig, richtig dumm teure Espressomaschinen und danach geht's uns gut. Sondern wir sagen, wir machen was Wert schafft, was lange da bleiben soll. Und das heißt halt auch beim Kunden lange da bleiben, lange gut aussehen. Und dafür geben wir die nach unseren ingenieursmäßigen Entscheidungen sinnvollsten Wege, damit das funktioniert. Und dann hat das einen Endpreis. Und dann gucken wir, dass unser Geschäftsmodell irgendwie aufgeht und dass wir Optimierungspotenziale in der Zukunft haben. Aber der Kunde soll halt happy sein und wir sollen hinter unseren Entscheidungen stehen können und sagen können, wir haben ein echt, echt geiles Produkt gebaut.
Aber jetzt ist im Grunde genau der Ort und deswegen bist du auch wahrscheinlich hier im Podcast, weil ihr jetzt gesagt habt, wir sind jetzt so weit aufgestellt, dass wir nicht nur 400 verkaufen wollen, sondern vielleicht auch mal deutlich mehr.
Ja, wir glauben ja daran, dass das ganz sinnvoll ist, was wir tun, und wir bekommen mega cooles Feedback von unseren Kunden und haben jetzt das letzte Jahr total damit verbracht, eine Struktur zu bauen, die als Firma funktioniert, weil bis April waren es wirklich Robin und Max, da haben wir schon verkauft, da haben wir ausgeliefert, da haben wir nachts montiert, mitternachts bis um 4 Sachen verpackt und dann morgens um 6 die Spedition angemeldet, 3 Stunden gepennt und dann gewartet, bis die Spedition kam und weitergebaut. Das war so lange unser Workflow. Ich habe nachts Telefonate von Kunden angenommen, weil ey, wir sind ein Hardware-Startup mit einer starken Software-Komponente, dass in den ersten paar Monaten ein paar Sachen schiefgehen, war quasi klar. Und dann war halt mein Ansatz immer dann krassen Kundensupport. Meine Telefonnummer stand damals einfach überall. Das haben wir jetzt mittlerweile so ein bisschen in sinnvollere Linien gezogen. Und wenn jemand 23.30 Uhr ein Problem mit der Software hatte, hat Robin von mir den Laptop ins Bett geworfen bekommen und hat halt die Ansage bekommen, welche Seriennummer er mal kurz resetten soll. Also das war halt Remote-Service-Möglichkeiten. Das hat uns echt den Arsch gerettet. Und mittlerweile haben wir halt für das Ganze Strukturen gebaut, haben in Leipzig ein Büro angemietet, haben 2 Vollzeitmitarbeiter eingestellt für Content, für Support und für Supply Chain Management und Reparaturenkram und sowas. Einfach, weil ich bei all diesen Sachen, die den Kunden direkt angehen, so den geilsten Service bauen will, den man einfach haben kann. Weil ich finde, dass dahin so richtig viel Qualität entsteht, dass da einfach so richtig viel Nachhaltigkeit auch entsteht, wenn man den Kunden nahe ist. Und jetzt haben wir halt so langsam so ein Setup, wo wir sagen, okay, wir haben eine Produktion, die funktioniert, wir sind dabei, die zu skalieren. Wir haben Mitarbeiter, die übelst committed bei der Sache sind und wir wollen unsere Botschaft und die Tech und das Produkt einfach jetzt natürlich so weit promoten und irgendwie dahin bringen, wo wir es sehen wollen. Und zwar in der Mitte vom Kaffeemarkt, weil wir coole Lösungen für tatsächliche Bedürfnisse von Kunden da draußen sehen und mit denen zusammen daran weiterarbeiten wollen.
Was schätzt du von eurer Zielgruppe in Deutschland, wie viele wissen überhaupt schon, dass es euch gibt?
Boah, also die Frage stelle ich mir tatsächlich relativ oft. Auf den Messen bekommt man irgendwie so ein Gefühlchen dafür, aber eigentlich auch verstellt, weil die Leute auf eine Kaffeemesse gehen auch noch irgendwie.
Ich kriege gerade so ein bisschen Presse, ne? Also ja, so in den letzten Wochen.
Ja, genau.
Aber würdest du sagen, über 20% wissen schon, dass es euch gibt?
Die Frage ist halt, wo ist genau die Bubble, wo grenzen wir die ab? So Leute, die generell voll interessiert an Siebträgermaschinen sind, da würde ich sagen, über 20% probably, aber mit den Lösungen, die wir haben, und das sehen wir auch in unserem Kundenstamm, kriegen wir auch Leute, sage ich mal, die sagen, okay, ich habe irgendwie einen Vollautomat und ich suche irgendwie eine neue Qualität, dann fange ich an zu recherchieren, was gibt es so im Siebträgermarkt, und dann finden die zum Beispiel durch Zufall das Video von dem Kaffeemachern und sehen, okay, hey, das ist ja nicht nur, das ist zwar teurer, als ich vielleicht ausgeben wollte, aber das ist die einzige Lösung, die mir gerade präsentiert wird vom Markt, die tatsächlich meine Schwierigkeiten irgendwie abnimmt. Und dadurch rutschten wir so ein bisschen in eine größere Bubble, glaube ich, rein und in eine größere erreichbare Nische. Und wenn wir uns die aber angucken, also alle Leute, die einen Vollautomaten haben, damit nicht ganz happy sind, gern upgraden wollen, aber Siebträgermaschinen für komplex und zu retro halten, dann würde ich sagen deutlich unter 20%, weil ich glaube, davon gibt es sehr, sehr, sehr viele tatsächlich.
Unternehmen auch allein schon. Also ich meine, allein die Qualität zu sagen, Siebträgermaschine ist toll, aber wir wollen halt diesen ganzen wir wollen halt keinen Klempner hier irgendwie beschäftigen müssen.
Kein Hackmeck den ganzen Tag, es muss der Kaffee rauslaufen. Da haben wir auch ein paar Kunden, die sind dann ziemlich, ziemlich happy, weil sich ja auch dann Mitarbeiter sagen, es gibt so ein paar Mitarbeiter, die sind so, okay, ich will jetzt ein Handhebelprofil abfahren und ich möchte eine Exit-Condition in Stage 3, die bei 0,3 Bar verlässt. Und dann gibt es halt die andere und dann gibt's halt die andere Person, die halt sagt, okay, es wäre schön, wenn der Kaffee läuft. Ja. So. Und das kannst du halt alles mit einem Produkt jetzt abbilden und dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen qualitätsbewusster arbeiten, den Leuten ein cooleres Erlebnis auch bieten. Und das funktioniert halt einfach schön und das macht mich jeden Tag ziemlich happy, muss ich sagen.
Hattest du mitbekommen, dass vor ein paar Monaten in der US-Regierung die irgendwie so Signal-Chats hatten und auf einmal irgendwie aus Versehen Journalisten mit eingeladen haben?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Wenn ich jetzt aus Versehen in den Signal-Chat zwischen Robin und dir eingeladen bin, was sind so die Herausforderungen, die ich da lesen würde, wo du sagst, oh, das muss dieses Jahr 2025 aber passieren, das ist echt super wichtig.
Aber wir haben an vielen Dingern dieses Jahr sehr, sehr viel rumgewerkelt und ich bin ganz froh mit dem Fortschritt, den wir bis jetzt gemacht haben. Also zum Beispiel das Thema Produktion, halt aus dem Nichts eine Supply Chain rauszuknallen, die wirklich funktioniert. Also wir sind nie aus den Vorbestellungen rausbekommen, weil wir haben zwar immer geramp-upt, aber gleichzeitig ist auch das im Vertrieb ganz gut nach vorne gegangen. Das heißt, irgendwie haben wir immer 1-2 Monate Vorlaufzeit, ein Premium-Produkt, ein Kunde kauft, bezahlt meistens auch schon voll im Voraus. Das heißt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, was das Auslieferungsdatum angeht.
Wie lange ist die Bestellzeit, also wie viel Lieferzeit?
Jetzt gerade, wenn du eine schwarze bestellst, noch Januar, aber davon gibt es noch eine. Und wenn du eine weiße bestellst, Februar, und dann werden die nächsten schwarzen auf März rutschen. Also gerade so 3 Monate tatsächlich ist wieder so, dass das schleppen wir die ganze Zeit vor uns her, während wir halt die Stückzahlen hochskalieren in der Produktion. Und dabei passieren auch Sachen, das ist einfach manchmal wirklich traurig aufwendig. Und ist halt auch viel Partnerschaftlichkeit dabei, dadurch, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben jetzt nicht einen damit beauftragt, irgendwann entwickel uns das Produkt, such dir die ganzen Zulieferer raus und ich will es einfach von dir abkaufen, sondern wir sind halt mit den Zulieferern am Arbeiten, müssen da auch immer wieder aussortieren, neu sortieren, neu finden, um Qualität halt einfach da zu halten, wo wir sie haben wollen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass eine Verlässlichkeit entsteht. Das war dieses Jahr ein Riesenthema. Da sind auch immer wieder Sachen schiefgegangen, die wir dann notretten mussten. Für uns zählt es einfach, dass am Ende der Kunde die Maschine bekommt, möglichst in dem Zeitraum, wo er sie bestellt hat und dann halt auch in der Qualität, wie wir dahinter stehen wollen. Und dafür waren ein paar extra Nummern notwendig. Und dann ist es auch ein softwareintensives Produkt. Das heißt, wenn da mal ein Update an einem Freitag rausgeht, was einen Fehler hat, dann schreiben Robin und ich sehr energetisch das ganze Wochenende darüber, wie wir das fixen können. Und Mitarbeiter waren auch ein Thema dieses Jahr. Wir haben jetzt das Glück, die coolste Bude zu sein, die es überhaupt gibt, weil ich wirklich die 2 coolsten Leute gefunden habe für die Sachen, die wir jetzt akut brauchten dieses Jahr. Und die Suche, dass damit anfangen, Sachen aufteilen, klären, dass es funktioniert. Wie baust du aus 2 Köpfen, die 4 Jahre alles
Menschen, das Einzige, was komplexer sind als Siebträgermaschinen, sind Menschen.
Ja, ne? Ja, aber auch ein großer Zugewinn, wenn man es richtig macht, würde ich sagen.
Was von beiden? Genau. Wenn du jetzt mal so 3 Jahre in die Zukunft guckst, was wäre, wo du sagst, so, wenn wir in 3 Jahren pro Monat so viele Maschinen verkaufen, das wäre echt toll.
Es wäre echt cool, wenn wir bei einem Model One tatsächlich mal 100 im Monat schaffen würden. Wir sind aktuell so bei der beste Monat läuft gerade noch, den wir je hatten. Das freut mich auch sehr. Da sind wir jetzt.
Auf dass es jeden Monat so bleibe.
Genau, da sind wir jetzt erstmal über die 50 gerutscht.
Cool.
Was einerseits mega cool ist, andererseits natürlich auch heißt, das wir müssen schon in der Produktion. Das wäre schon
ein Jahresumsatz von 3 Millionen, ne?
Wenn du 100 Maschinen am Tag machst.
Nee, 50 pro Monat.
50 pro Monat wären 3 Millionen, ja.
Cool. Das heißt, vielleicht so in 3 Jahren so ein mittlerer, höherer, 7-stelliger Jahresumsatz, das wäre schon
cool. Das wäre schon cool. Ja, wir gucken natürlich auch, was wir mit Produkten machen, was aber für uns auch super wichtig ist. Wir machen jetzt nicht in den nächsten paar Jahren irgendwie die nächste Siebträgermaschine, die Model One aussticht. Das ist irgendwie das Gegenteil von der Story, die wir erzählen, weil wir sagen halt, Model One ist so ein bisschen der Goldstandard von Siebträgermaschine, weil wir hardwaremäßig super, super stabil sind und wir können durch Software alles nachjustieren, was irgendwie gebraucht wird. Es kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwie mal Produkte dazukommen, irgendwas diversifiziert wird oder sowas. Aber da gibt es verschiedene Wege, die wir gehen können. Fokus liegt komplett im Moment auf Model One, Kundenzufriedenheit, Skalierung und sowas. Ich wünsche mir auch, dass die 100 das als erster Meilenstein früher mal geknackt werden, aber so als Steadyline, denke ich, ist das ein ganz realistischer Ansatz, je nachdem, wie wir uns auch entscheiden, in welche Märkte wir reingehen, weil das ist auch eine globale Nische, die man lernen muss zu nutzen.
Gibt es da noch die Gefahr, dass irgendwann so ein italienischer Hersteller kommt und sagt so, Mensch Max, da haben wir doch ein Patent drauf, das ist ja schade. Das hättet ihr aber vorher wissen müssen.
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben eigene Patente angemeldet, die sind noch so im Prozess. Also das heißt, wir haben sie beantragt, fertig ist das noch nicht. Dabei wird ja auch Patentrecherche gemacht und das, was wir dabei eingegeben haben, ist nicht patentiert gewesen.
Okay.
Also das heißt, da fühle ich mich relativ safe.
Ja. Wie kann man euch helfen?
Wie man uns helfen kann. Also einerseits freuen wir uns immer, wenn die Leute mit einem großen Interesse für Espresso zu Hause im Büro oder wo auch immer machen, einfach uns anschreiben und gucken, dass wir eine Live-Demo machen, weil wir zeigen Model One extrem gerne live in Farbe und echt und präsentieren dann einfach, was das für eine coole Lösung ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so. .maro.coffee. Mhm. Das ist unsere Seite. Wir haben da eine WhatsApp-Nummer drauf. Also wir sind immer noch dabei geblieben, sehr, sehr nah an den Kunden dran zu sein. Und Vincent macht basically den halben Tag WhatsApp. Ja. Was aber ganz cool ist, weil man damit alles sehr, sehr schnell und unkompliziert geklärt kriegt. Und das ist genau unsere Art eigentlich.
Schickt man ein Foto, schickt man ein Video.
Genau. Und wenn Leute sonst irgendwelche Möglichkeiten sehen, uns zu supporten, ob das jetzt auf einer Skalierungsebene ist, also im finanziellen Sinne irgendwie Bock haben.
Ihr habt ja immer noch keine Investoren.
Genau.
So richtig, ne? Also Der Herr John ist irgendwie ein Freund der Familie, aber irgendwie ist nicht klar, ob der irgendwie 1 oder 50% am Unternehmen hat.
Ja, der hat auf jeden Fall nicht ganz unessentielle Anteile an dem Unternehmen, einfach weil er auch am Anfang quasi alles davon getragen hat und vernetzt hat und so weiter. Aber wir sind, wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie in 3 Monaten ist der Runway zu Ende und jetzt muss irgendwas passieren. Gleichzeitig haben wir natürlich trotzdem wahnsinnig Bock drauf, immer mehr zu machen. Das heißt, mehr zu entwickeln, ein größeres Software-Team zu haben, um schneller mehr Features rauszubringen, uns als Firma einfach gesund, cool weiterzuentwickeln. Und wenn Leute da irgendwie, ob das jetzt eine strategische Partnerschaft oder eine Idee oder was auch immer ist, haben oder mit uns in Kontakt kommen wollen und über Zusammenarbeiten reden wollen, sind wir auf jeden Fall ultra offen dafür. Bei dem Investorenthema bin ich grundsätzlich auch offen, aber ich sage halt bei Maro einfach, dass das, ich versuche, oder und das schaffen wir ganz gut, einfach kapitaleffizient zu arbeiten mit dem Growth, den wir damit hinkriegen. Und das Wichtigste bei Maro ist, dass die Vision, die wir damit haben, und das ist nicht nur meine oder nicht nur Robins, sondern das, was das Team, was dabei da drunter wächst, mit allen, die dazugehören, dass das straight bleiben kann, dass das ist, was wir auch mit neuen Partnern in Zukunft machen können. Und da geht es einfach um coole Tech, extraordinär krasse Produkte, viel, 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 viel Fokus auf Kundenzufriedenheit. Und wenn sich damit jemand identifiziert und sagt, da will er mitpushen, weil er auch an Nachhaltigkeit und langfristige Markenbildung glaubt, dann bin ich da auf jeden Fall super ready, mit den Leuten zu reden, weil ich will einfach nur eins, und das ist Maro, cool, groß, nachhaltig und langlebig zu machen. Und jeder, der da Bock drauf hat, dabei mitzuhelfen, ist natürlich unfassbar herzlich willkommen, mit uns einfach zu quatschen.
Hier hören auch regelmäßig die Leute von Vorwerk Ventures zu. Wenn man wahrscheinlich die Vertriebstruppe von Vorwerk auf euer Produkt setzt, dann hat man nicht pro Monat 100 Stück, sondern wahrscheinlich deutlich schneller, deutlich mehr.
Das klingt nach einer verdammt guten Idee.
Verdammt gute Idee, ja. Also Grüße nach Vorwerk Ventures geht raus. Aber ist das, also sind das so, wenn ihr manchmal zu viel Kaffee getrunken habt und euer Blutdruck zu hoch ist, sind das manchmal so Fantasien, dass ihr sagt, und dann kommt Herr Dyson vorbei und sagt, I always wanted to have something like that? Oder,
ich also, mag meine Marke gern. Mhm. Also das ist vielleicht naiv, aber mit Naivität bin ich bisher auch sehr, sehr gut gefahren.
Ich nicht.
aber erzähl weiter. Ich habe im Moment, bin ich darauf noch so ein bisschen versessen tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dahinter steckt auch genau die Werthaltigkeit, die meine 450 Kunden und vielleicht 1000 nächstes Jahr oder vielleicht 2000 nächstes Jahr genau von mir wollen und erwarten. Und deswegen stelle ich dafür ein, dass wir sagen, wir als Maro stehen einfach für coole Lösungen und für das, was dieser Markt gerade braucht. Und das würde ich gerne, dass dieser Name da weiterhin draufsteht. Und ansonsten kann ich mir da ziemlich alles vorstellen.
Witzig.
Ja.
Gibt es ein Thema, das wir jetzt ausgespart haben, oder das, Christoph, das ist eigentlich noch super, super wichtig, dass wir darüber sprechen?
Boah, wir haben über viel gesprochen. Mhm. Generell könnte es wegen mir auch noch dreimal so lange weitergehen.
ich fand's auch, das ist ja immer, man kann nicht ja wirklich zu jedem Thema anbohren und dann kommt irgendwas raus. Ich versuche immer, oder finde es immer interessant, so Leute in Schubladen zu tun oder sowas. Also das ist, ich glaube, du passt in ganz viele Schubladen gleichzeitig. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Manchmal hat man Gründer oder sowas hier, die sagen, ich bin so überzeugt von meinem Produkt, aber so ein bisschen ist der Praxistest, der steht noch so ein bisschen aus. Und wie gesagt, bei euch war ich einfach wahnsinnig beeindruckt von dem Feedback von professionellen Barista-Experten, die halt wirklich sagen so, hey, das, was sie dahingestellt haben mit dieser Temperaturbeständigkeit und so weiter, das kennen wir nicht von woanders. Mhm. Das ist schon ziemlich cool und das ist, glaube ich, schon ziemlich einmalig. Und das hat mich auch schon in der Vorbereitung wirklich beeindruckt.
Hey, danke dir. Ja, es war einfach ein interessanter Weg und ich bin mega froh, dass wir den auf die Art und Weise gemacht haben, dass wir da so reingestolpert und organisch da reingewachsen sind und mit einer so großen Motivation, weil wir einfach wirklich eine Menge gelernt haben. Ich glaube, über Model One könnte ich noch ungefähr 3 Stunden irgendwas erzählen, aber wen jetzt interessiert, wie das Produkt so funktioniert und im Alltag einzusetzen ist, der kann auch auf unserem YouTube-Kanal gerne mal vorbeigucken. Da kommen im Moment ein Video pro Woche tatsächlich, immer am Sonntag, Nachmittag, Abend, wo wir verschiedene Themen, Leute, es gibt ein neues Software-Update oder ein bisschen Getränke zusammen machen, wie stellt man Kaffee ein? Also wir denken uns da ganz viel aus rund um das Thema Kaffee, was einerseits so ein bisschen vielleicht einen Bildungsansatz hat, aber vielmehr einen Entertainment-Ansatz und wo wir einfach Model One benutzen, um zu zeigen, wie cool die Lösungen sind, die wir uns da ausdenken. Und wenn da Leute sich mit identifizieren und sagen, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe, funktioniert das auch als Funnel tatsächlich ganz, ganz cool. Also wenn irgendwelche Detailfragen zum Umgang mit Model One da sind, dann gerne einfach bei uns eine Live-Demo machen und Vincent schreiben oder halt einfach auf YouTube ein paar Videos angucken und Fragen stellen. Das ist genau die Art von Interaktion, die wir feiern.
Hast du das Gefühl, dass irgendwie die nächsten 10 Maschinen zu verkaufen, ist das immer noch Überzeugungsarbeit? Oder hast du gesagt, im Grunde läuft das alles so an und es kommt fast automatisch rum? Weil ich bin nicht eure Zielgruppe.
Ja.
Ich würde mich ja nicht jetzt 5.000 Euro aus meinem Portemonnaie rausholen, obwohl ich die natürlich habe, und sage, ich kaufe das heute. Aber ich persönlich bin wahnsinnig schnell zu kriegen, wenn ich jetzt sagen würde, kauf die doch mit 100 Euro im Monat für die nächsten 50 Monate, Christoph. Mhm. Sozusagen, kauf die heute für 5.000, meine Wahrscheinlichkeit unter 5%. Mhm. kauf die für 100 Euro im Monat für die nächsten 50 Monate. Boah, 40%.
Ja, 40%, wirklich? Ja, crazy. Also wir denken da immer mal drüber nach. Es ist tatsächlich ein Thema, das steht auf so einer Liste, so, weißt du? Und dann gibt es noch ganz viele andere Themen auf dieser Liste. Und deswegen gibt es das aktuell nicht. Ich habe schon mal irgendwann mit so Leasingbanken geredet darüber, aber es ist ja von der Priorität gerade nicht so ultra, ultra hoch. Okay. Klar, aber vorstellen können wir uns das auf jeden Fall.
Also gerade wenn ich das irgendwie als Firma mieten oder finanzieren kann, kaufen kann.
Ja.
Oh, ja. Das ist
ja
schon,
also das ist, wie gesagt, ist schon so ein Thema auf jeden Fall. Wir haben aber aktuell auch, ich weiß nicht, dass wir versuchen, wir machen alles an der Produktionskapazität, was wir tun.
Ihr seid nicht 100 Leute. Ne?
Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt eh schon eine Lieferzeit von 3 Monaten habe, ist so ein bisschen die Frage, will ich jetzt wirklich noch so zusätzliche Kanäle gerade reinbringen, womit noch mehr Leute noch niederschwelliger ein Model One kriegen? Und ich oder will ich gucken, dass ich meine Produktion so nachhaltig so weit hochgefahren kriege, dass ich dann irgendwann in dem Moment bin, jetzt habe ich hier 5 Maschinen und die haben mal noch keinen Kunden zugeordnet. Mhm. Und dann kommt so ein Moment rein. Also ich glaube, das ist jetzt durch die Größe bedingt.
Da kannst du sagen, für 7.000 Euro gibt es die nächsten Monat. Ja. Und kannst natürlich auch 5.000 ausgeben, dann hast du 5 Monate Wartezeit.
Ah, ich bin so, ich tue mich mit solchen Sachen ein bisschen schwer tatsächlich. Ich weiß auch immer nicht, ob ich dumm bin oder einfach ein bisschen naiv mal wieder an der Stelle.
Ich glaube nicht, dass du dumm bist.
Ja, okay, danke dir. aber ich versuche es irgendwie, ich habe einen großen Anspruch danach, dass so Sachen so irgendwie clean funktionieren, fair, super. Nach Bestellreihenfolge, über den Preis einfach nur ein Produkt verkaufen und nicht noch irgendwelche VIP-Start.de oder so. Das finde ich irgendwie ganz sympathisch und alles andere ist mir auch ein bisschen zu anstrengend. Also ich finde es eigentlich ganz, die Simplizität von, du gibst mir Geld, ich gebe dir ein cooles Produkt und wenn es dir gefällt, hast du Spaß und ich auch, weil ich dann meinen Sinn dahinter hatte, die gefällt mir einfach irgendwie.
Mir gefällt das auch und mir gefällt dein Ansatz auch und ich bin sicher, all die Leute, die zugehört haben, würden auch sagen so, boah, das cooles Gespräch, verrückter Typ, tolles Produkt und da wird es sicherlich mehr als 0 Leute geben, die jetzt auf die Webseite gehen und sagen so, oh, ich sehe das wie Christoph. Eigentlich vor dem Gespräch dachte ich, ich kaufe heute keine, aber auf einmal ist das so bei 40% die Wahrscheinlichkeit. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Max, ich danke dir. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch für mich und toll, dass wir so viel Zeit hatten und ich hätte das Gefühl gehabt, wir hätten sogar noch mehr besprechen können. Insofern hoffe ich, dass du irgendwann mal wiederkommen kannst und uns ein Update geben kannst und ihr bis dahin immer erfolgreicher werdet und in 10 Jahren wahrscheinlich hoffentlich Deutschlands beste Kaffeetechnik mit dem größten Umsatz anbietet.
Ey, wir geben alles, wir geben alles. Ich danke dir auch recht herzlich, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön. Und wenn es da nochmal ein Update-Moment gibt, bin ich natürlich äußerst gerne auch wieder hier.
That's the spirit. Von dir zu Hause verabschiede ich mich auch mit einer liebevollen Ohrenumarmung. Ich freue mich, dass du dabei warst. Schau mal in unseren Feed, da haben wir fast so gute Gespräche wie heute, aber auf jeden Fall auch viele andere spannende Themen. Und die nächste Folge wird natürlich auch immer gut. Die kommt meistens am Montag oder wenn es so ein Inside-Talk ist, so wie heute, dann einmal im Monat am letzten Freitag. Ich freue mich über ein Abo auf unserem Podcast und ansonsten, liebe digitale Grüße von
Max
und von Christoph. Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao.